Hallo und herzlich willkommen zu Folge 164 von Happy Bootstrapping. Da die heutige Folge etwas länger geworden ist, ich glaube, es ist meine längste Folge, gibt es nur ein kurzes Intro. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Benjamin Hohlmann, der aus einem Freiwilligendienst heraus in Bolivien und einer kleinen NGO-Karriere ein außergewöhnliches Kaffee-Business aufgebaut hat, nämlich die Kaffeemacher. Und die vereinen heute Cafés, Rösterei, Kaffeeschule und Online-Shop mit 50 Mitarbeitenden und knapp 10 Millionen Euro Umsatz. Und das Rückgrat ist ein YouTube-Kanal mit über 130.000 Abonnenten. Und wie man das so schafft, einbaut im Daily Business, wie die Businesses gegenseitig sich supporten. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen, auch über Enteignungen, über die Testmaschinen, die sie alle selber kaufen, damit die Tests neutral sind. Und ja, was ich eigentlich beachten muss beim Kaffeemachen, habe wahnsinnig viel gelernt. Ich wünsche dir deshalb jetzt gleich ganz viel Spaß bei der Folge. Bevor es losgeht, bewerte doch gern den Podcast oder empfehle ihn kurz weiter oder abonniere auch den Kanal bei YouTube. Das wird mir auch sehr helfen. Und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Ben, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, guten Morgen, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf und dass wir mal ausführlich quatschen.
Da freue ich mich auch schon sehr drüber, weil ihr seid ja sehr umtriebig unterwegs. Jetzt gibt's vielleicht ein paar, die dich auf YouTube schauen und daher auch schon kennen. Vielleicht gibt's auch den einen oder anderen oder die andere, die deine Stimme kennt von Videos. Aber für die, die dich nicht kennen, kannst du mal erzählen, wo kommst du her und was machst du eigentlich?
Also einmal vielleicht den Schnelldurchlauf. Ich bin im Ruhrgebiet geboren. Ich komme also ursprünglich aus Deutschland, lebe aber heute in der Schweiz und habe hier in den letzten rund 20 Jahren viel mit Kaffee gemacht, darunter ein Unternehmen aufgebaut. Das heißt, die Kaffeemacher, die KaffeemacherInnen. Und wir sind vor allem im deutschsprachigen Raum einerseits bekannt natürlich durch unsere YouTube-Videos, wobei die, ich sag mal, ein Element unserer Tätigkeit sind. Die waren nicht am Anfang. Eigentlich sind wir... Also ich komme eigentlich aus der Gastronomie und ich habe einige Cafés gegründet. Heute haben wir 2, bald 3. Dann haben wir eine Rösterei. Da rösten wir den Kaffee, den wir in unseren Cafés verwenden, aber den wir auch verkaufen. Das ist ein wichtiges Element für unsere Monetarisierung. Und dann haben wir eine Kaffeeschule, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Da kann man ganz analog, physisch was über Kaffee lernen, was man im digitalen Raum bei YouTube und in unserem Blog machen kann. Dann haben wir einen Online-Shop, eine Bäckerei und natürlich einen Online-Shop in der Schweiz und einen in Deutschland. Und in Deutschland gibt es eben zwischenzeitlich ein Tochterunternehmen, welches auch Kaffee verkauft und vor allem Zubehör. Das ist noch interessant, kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Relativ viel Zubehör, aber natürlich auch Kaffee. Ich bin 43, ich habe 2 Töchter, die sind in der Regel die Hälfte der Zeit oder noch ein bisschen mehr bei mir. Und die habe ich heute Morgen abgeliefert, um dann mit dir in Ruhe jetzt quatschen zu können, lieber Andreas.
Trinken die auch schon Kaffee, die Töchter? Oder sind die noch jünger?
Die sind gerade so in einer starken Kaffee Emanzipationsphase und blocken Kaffee eher ab. Andererseits fängt die Größere so langsam an, sich dafür zu interessieren, womöglich mal ein bisschen im Kaffee arbeiten zu wollen. Könnte man ja auch ein bisschen Taschengeld verdienen. Also das fängt so langsam an, aber im Moment ist es noch eher, nee, das ist das, was der Papa macht und wir machen andere Sachen.
Und ich glaube, du hast einen Teil noch unterschlagen oder vergessen, oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der letzte Stand war. Ihr habt auch eine eigene Plantage oder gehabt.
Ja, ach stimmt, genau. Das ist gut, dass ich das schon weggelassen habe. Ich bin noch dran, das zu internalisieren. Wir wurden enteignet. Wir haben diese Farm nicht mehr. Ich kann also ein bisschen mehr nachher noch dazu erzählen, warum wir die nicht mehr haben. Wir waren über 8 Jahre Eigentümer einer kleinen Kaffeeplantage in Nicaragua und im letzten August tatsächlich hat der Präsident, der macht so, was er will da in Nicaragua, der hat entschlossen, dass diese Farm uns nicht mehr gehört, beziehungsweise hat eigentlich 15 Kilometer Grenzland komplett enteignet, da gehört niemandem mehr eine Farm, sondern das ist jetzt alles Staatsland. Und ja, insofern gehört die Farm nicht mehr uns. Die war praktischerweise schon abgeschrieben, aber ist trotzdem ein Einschnitt. Stimmt aber auch für uns, weil wir eigentlich, ich komme übrigens gerade aus Mexiko, das passt eigentlich auch zur Geschichte. Ich war in Brasilien und Mexiko. Wir arbeiten sehr nah mit unseren Partnern zusammen, von denen wir Kaffee einkaufen. Und wir haben gemerkt, wir müssen nicht Eigentümer sein von Land, um Impact zu haben, sondern wir können das aufbauen, ja, in der Zusammenarbeit direkt mit den Leuten vor Ort. Und das ist eigentlich der richtigere Weg, haben wir gemerkt. Also wir müssen nicht überall jetzt ein bisschen Land kaufen. Vielleicht finanzieren wir mal eine Anlage mit oder so. Aber eigentlich wollen wir in Zukunft eher partnerschaftlich mit Partnern arbeiten, anstatt selbst Landeigentümer zu sein, irgendwo weit entfernt, wo es dann auch schwierig ist, so Prozesse zu managen.
Ich bin schon sehr gespannt. Also gehen wir später auf jeden Fall ins Detail, Enteignung. Das hatte ich jetzt, glaube ich, auch noch bei keinem Gast. Also sehr interessant. Kannst du jetzt, es hört sich auf jeden Fall ein bisschen größer an. Kannst du ein bisschen erzählen, wie groß sind die Kaffeemacher? Wie viele Menschen arbeiten da? Kannst du grob was zu den Umsätzen sagen?
Klar, wir sind praktischerweise schon weit mit unseren 25er Zahlen. Wir sind jetzt, wir haben knapp 10 Millionen Umsatz geknackt. Wir sind rund 50 Mitarbeitende. Davon, ich würde sagen, wir sind über beide Orte hinweg rund 35 Vollzeitäquivalente. Und ja, der Großteil in der Schweiz, natürlich auch durch die Gastronomien. Gastronomie ist extrem personalintensiv. Und in Deutschland sind es, ich glaube, jetzt 14 Leute, aber aufgeteilt dann vielleicht auf 6, 7 Vollzeitstellen. Also deutlich weniger, aber gesamthaft so 35.
Also nachher lernen wir noch ein bisschen, wie sich der Umsatz verteilt. Ist ja schon ganz schön groß. Wenn man nur den YouTube-Channel sieht, dann ist es ja nur die Spitze des Eisbergs, aber da sprechen wir ja auch noch drüber. Wie hat das Ganze damals angefangen? Dann mit der Gastro selber und ihr habt dann einen Kaffee gehabt oder wie ging das los? Also wie kommt man auf die Idee dann, das ist ja schon die ganze Wertschöpfungskette, die ihr heute habt, aber kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen? An welcher Stelle habt ihr da angefangen und wie ging es los und dann weiter von da?
Sehr gerne. Ich musste gerade selber schmunzeln. Ich habe ja gesagt, ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Mittlerweile kann ich das sagen, aber das ist natürlich überhaupt nicht richtig. ich habe mal irgendwann Rechtswissenschaften studiert und bin dann sehr quer in die Gastronomie eingestiegen. Und vorher habe ich einen Freiwilligendienst in Bolivien gemacht. Der ist irgendwie auch ein wichtiger Teil meiner Biografie. Dadurch kann ich Spanisch und dadurch fällt mir heute das Gespräch mit Menschen, die Kaffee produzieren, vor allem in Südamerika, natürlich viel einfacher. Und das sind alles irgendwie wichtige Elemente auf dem Weg. Ich habe irgendwann mal in einer NGO gearbeitet, also eigentlich immer in der Entwicklungszusammenarbeit. Für diese Arbeit habe ich mein Studium abgebrochen und nie abgeschlossen. Und das ist so passiert, ich war damals in einem Coworking Space, habe diese NGO geleitet und habe, wie ich finde, eine sinnvolle Arbeit gemacht. Aber ich habe mich immer genervt darüber, wie kompliziert es ist, NGO-Arbeit zu finanzieren. Weil du musst ja immer Spenden reinholen und Stiftungsgelder. Und das ist wirklich einfach anstrengend. Und wir haben so viel Zeit damit vergoldet, anstatt sinnvolle Projekte zu machen. Deswegen war meine Frage, wie gründe ich ein Social Business? Eigentlich schon immer in dieser Zeit. Und da hat es sich dann gut getroffen, dass dieser Coworking Space über einem großen Kaffeehaus in Basel, also das größte sogar in der Schweiz, in Basel sich befand. Cooles altes Gebäude, Schweizer Volksbank, wahnsinnig schön, die alte Schalterhalle umgebaut zu einem Café, grandios.
Und der Kaffee lagert im Tresor sozusagen.
Der alte Tresor war noch begehbar, wir haben immer wieder mal Installationen da gemacht, also geniales Haus, tolles Haus und ein Kulturhaus, welches sich auch als Social Business verstanden hat mit viel Kulturarbeit und es hat vor allem aber auch die Gewinne, die es gemacht hat, wieder in Kultur und Soziales in Basel gesteckt. Und das fand ich interessant und aus dieser NGO-Perspektive habe ich eben gesagt, ich möchte eigentlich lernen, wie das funktioniert und gleichzeitig haben die dort jemanden gesucht, der verantwortlich für die Gastronomie mit einsteigt und da hat mich der Gründer dann gefragt, hast du Lust, hast du Bock? Und ich hatte Bock, das war 2007. Und so bin ich plötzlich von dem Rechtswissenschaftsstudium mit Schwerpunkt Spanisch in Mainz hinein über NGO in dieses Kaffeehaus gerutscht. Und ich war jung, ich war damals 24, hatte dann direkt Verantwortung auch für 35 Leute und eben dieses Kaffeehaus, rund 4 Millionen Franken Umsatz. Und eines hat mich von vornherein interessiert oder da habe ich gesagt, da muss ich reingehen. Ich habe in Bolivien gelebt, habe ich gerade kurz gesagt. Da habe ich einen Freiwilligendienst gemacht als Alternative zum Zivildienst. Und mir war klar, wenn ich Kaffee kaufe, dann muss ich wissen, wo der herkommt. Also wer produziert denn eigentlich? Und das will ich eigentlich von allen Produkten wissen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, eine Rösterei gesucht, die Kaffee Transparent einkauft, das war 2007 nicht so einfach. Es gibt in der Schweiz rund 115 Röstereien und eine Handvoll war dann ein bisschen offener. Mit einer dieser Röstereien habe ich dann damals eine eigene Mischung kreiert und bin dann hingereist zu all diesen Orten, wo der Kaffee herkam. Also den Kaffee, den wir selber in unserer Mischung hatten. Und so ist über dieses Interesse an dem Ursprung auch dieser Rucksack-Entwicklungszusammenarbeit irgendwo, dann eben eigentlich ein tieferes Interesse für Kaffee entstanden. Und daraus haben sich dann Projekte entwickelt. Ich habe dann ein paar Jahre dieses Kaffeehaus gemanagt, viel über Kaffee gelernt, bin dann selber eingestiegen in so ein Thema Barista-Meisterschaften, Verkostungsmeisterschaften und habe dann gemerkt, so jetzt habe ich dieses Kaffeehaus über mehrere Jahre fortgeführt und sanft weiterentwickelt, aber ich hatte schon immer einen unternehmerischen Impuls in mir und habe dann auch gemerkt, ich muss jetzt mal was selber gründen. Und dann habe ich angefangen, in diesem Unternehmen, Unternehmen Mitte heißt das, Unternehmen Mitte GmbH, in Basel neue Projekte zu starten. Eine Kaffeemobilflotte in Basel, die an verschiedenen Stellen steht, ein Specialty Coffee Shop, wo ich alles ausprobieren konnte, was ich in diesem großen Kaffeehaus nicht machen konnte. Und dann eben, und das ist eine zweite Ebene, die schon noch wichtig ist in meinem Leben, ich finde, immer wenn man etwas kann, dann kann man das weitergeben. Dann kann man andere mitnehmen. Dann kann man anderen Unterricht geben oder diese Informationen zur Verfügung stellen. Ich finde, das kann man und einerseits und andererseits hat man auch eine gewisse Verpflichtung, was man kann, weiterzugeben. Also das treibt mich an, das motiviert mich und ich merke, wie schön das ist, weil gleichzeitig lerne ich natürlich mehr. Das kennen wir alle. Wenn wir früher Nachhilfeunterricht gegeben haben, nachher wusstest du immer mehr. Die Person, der du was beigebracht hast, wusste mehr, aber du hast es auch besser gecheckt. Und deswegen haben wir eine Kaffeeschule gegründet. So. Und das ging noch ein paar Jahre so, bis 2016. Und dann Ende 2016 habe ich gesagt, ich will noch konsequenter Kaffee machen. Noch konsequenter vom Anbau bis in die Tasse. Und da war die Frage, geht das in diesem anderen Unternehmen? Ich war zwischenzeitlich schon Partner, 50% Mitgesellschafter von diesem Unternehmen. Und dann haben wir gemerkt, nein, es braucht ein neues Gefäß. Und dann habe ich die Projekte, die ich angefangen habe, schon aufzubauen, in diesem alten Unternehmen rausgekauft, rausgelöst mit einem Darlehen und habe die dann direkt überführt in eine neue GmbH. Und seit dem 01.01.2017 gibt es dann die Kaffeemacher GmbH in der Schweiz mit den Tätigkeiten, die wir heute machen, beziehungsweise in dem ersten Jahr kam dann noch die Rösterei und die Farm dazu.
Werbung. Mit der E-Commerce-Software Shopify ist ein Online-Shop ruckzuck gebaut. Ob aber aus Besuchern wirklich Kunden werden, liegt nicht nur am Produkt, sondern auch am Checkout. Kunden erwarten einfach, dass die Bezahlung reibungslos funktioniert und die bevorzugte Zahlart verfügbar ist. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Mit dem Shopify Payment Plugin vom Zahlungsanbieter Unser integrierst du alle wichtigen Zahlarten direkt in deinen Shop. Marktführende Lösung für Rechnungskauf und Ratenkauf, Direktüberweisung, Kreditkarten und Wallets. Alles aus einer Hand. Dazu kommt der persönliche Premium-Support und die enge Zusammenarbeit von Unser mit den Shopify-Agenturen. Ein echter Vorteil, wenn dein Business weiter wächst. Wenn du deinen Shopify-Checkout professionell aufstellen willst, findest du jetzt mehr Infos unter unser.com/de/Shopify. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Wahnsinn. Also es ist ja schon eine illustre Geschichte. Das heißt, das Studium hast du abgebrochen und es war, ja gut, hat man da schon wahrscheinlich viel Kaffee gebraucht für das Studium damals, war dein erster Berührungspunkt. Und jetzt bist du, ja, hat sich das alles so ergeben, das ist ja auch interessant. Okay, und dann hast du am 01.01.17 angefangen, da hast du auch schon Umsätze logischerweise gemacht. Du hast ja dann ein Privatdarlehen aufgenommen, um dann diese Geschichten zusammenzukaufen sozusagen.
Das sind dann ja so interessante juristische Konstellationen. Ich habe das quasi als Privatdarlehen aufgenommen und dann direkt überführt in die GmbH, als die GmbH dann existierte.
Ja.
Und ja, genau.
Okay.
Das war
und du
vielleicht
hast
noch einen
schon
Satz.
Umsatz gemacht sozusagen. Ja, okay.
Ja, wir haben zum Start rund 1 Million Franken Umsatz gemacht, damals 2017, also 700.000 mit dem Kaffee und rund so 250.000, würde ich sagen, mit dem Online-Shop, mit dem Online-Shop noch nicht, mit der Akademie, mit der Kaffeeschule, die gab es ja eben auch schon. Ja, die haben wir mitgenommen. Und das ging dann aber schlagartig, schlaghaft dann weiter, weil die Rösterei dazu kam. Und dann die Farm, wobei die Farm hat immer nur Geld gekostet, die hat nicht Umsatz gemacht. Aber ja, die kamen dann relativ schnell als Projekte dazu. Und so richtig Gas gegeben haben wir dann aber 2019, als an einerseits der YouTube-Kanal entstanden ist und andererseits wir noch ein zweites Café geöffnet haben, nämlich im Bahnhof, also das erste richtige Kaffeemacher-Café. Das erste Café, das ist auch nicht so stark gebrandet als Kaffeemacher, sondern das heißt Kaffee Frühling. Man sieht auch, das ist von uns, aber ja, ist nicht ein typisches jetzt. Das ist jetzt, das war nicht unser Kaffeemacher-Café, sondern das gibt es jetzt noch immer. Das ist ein tolles Café und das ist auch immer mehr gebrandet in unserem Namen. Und aber dann mit dem Café im Bahnhof, welches dann heute auch nochmal deutlich mehr Umsatz macht, haben wir dann nochmal einen großen Entwicklungsschritt gemacht.
Und mit dem YouTube-Channel, wann ging es damit los? Also, oder wann hast du dann, ist es das Thema weitergeben, was du gerade angesprochen hast, dass es dann zu dem YouTube-Channel kam und dass du dann da angefangen hast, dein Wissen weiterzugeben? Oder wie ging es damit los?
Ja, dieser YouTube-Channel, also da können wir ganz viel drüber sprechen, weil der natürlich schon ein sehr, sehr spannender Antriebsmotor unseres Unternehmens ist. Also wenn du mich heute fragst, warum wachsen wir, warum sind wir erfolgreich, dann muss ich sagen, ist das wegen diesem YouTube-Channel ganz, ganz stark. Also deshalb sind wir sichtbar im internationalen Raum. Den Channel, den habe ich habe sie gerade mal aufgemacht, 2014 angemeldet. und im Dezember 2018 habe ich gesagt, zu dem Zeitpunkt hatten wir, weiß ich auch nicht, 15, 20 Abonnenten. Im Dezember 2018 habe ich gesagt, ab jetzt mache ich jede Woche ein Video. Und das mache ich seitdem. Und heute sind es über 500 Videos und ja, 35 Millionen Aufrufe. Und wow. Corona war natürlich wichtig. Da sind wir krass gewachsen nochmal als Channel. Aber es war eigentlich diese Entscheidung damals zu sagen, wir müssen jetzt unseren Content mehr teilen. Nicht nur in Blogs, das habe ich schon immer gerne gemacht, sondern auch in Videos, weil das ist eigentlich das richtige Format. Und vor allem auch nicht mehr nur nerdig. Wir haben lange, lange geblockt und ich habe immer geblockt, so ein bisschen mit der Idee, ich muss die Speerspitze der Kaffeewissenschaft sein. Und das haben dann nur meine 50 Mitnerds oder 100 Mitnerds gecheckt oder die fanden das interessant. Das heißt, wir haben eigentlich für unseren eigenen Zirkel ein bisschen geblockt, für die, die auch Meisterschaften gemacht haben oder für die, die sich intensivst mit Kaffee beschäftigt haben. Aber das kannst du dir vorstellen, war SEO-technisch jetzt auch nicht so wahnsinnig super cool, wenn du über Refraktometer und TDS, also Total Dissolved Solids in Kaffee schreibst, totale Nerd-Themen oder Rite of Race beim Rösten. Also mit welchem prozentualen Anstieg gehst du in die Röstung rein und solche Geschichten. Hat kein Schwein interessiert, deswegen waren die Blogs auch ziemlich Nischenthema, außer ein Blogartikel über Filterkaffee. Und der war lange auch Top 1 in Deutschland zum Thema Filterkaffee, also Filterkaffee zubereiten. Und das hat mich schon ein bisschen so, hat mir schon Spaß gemacht zu sehen, dass dieser Artikel performt. Und da habe ich gedacht, das müssen wir auch in YouTube versuchen. Und gleichzeitig eben noch andere Themen erschließen, die jeden und jede interessieren. Und es gibt so viel im Kaffee zu erzählen. Und dann haben wir gesagt, eben einfach konsequent, wir bleiben jetzt einfach dran. Wir machen das jetzt jede Woche und gucken mal, was dabei entsteht. Und entstanden ist vor allem Traffic. Das erste Video ging dann 4-5 Monate später viral für unsere Verhältnisse damals. Hatte viele Aufrufe, hat dann relativ schnell viele neue Subscriber gebracht. Und seitdem haben wir nicht mehr aufgehört. Und das ist unsere einzige Werbung, die wir heute machen. Also ich kann das so klar sagen, es gäbe unsere deutsche Firma nicht, wenn es nicht YouTube gäbe. Und die deutsche Firma ist heute, ja, die macht von den 10 Millionen 4, nur über den Online-Shop. Und ja, die ist deswegen entstanden. Die ist eigentlich so entstanden, dass wir hatten dann, ja, kurz, wann war das? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. So rund um Corona hatten wir so viele Anfragen aus Deutschland für Kaffee, dass mir meine Kollegin gesagt hat, du Ben, wenn du jetzt nicht ein deutsches Tochterunternehmen gründest oder irgendwie organisierst, dass wir auch Kaffee in Deutschland verschicken können, dann mache ich es. Nein, dann höre ich auf. Ich habe die Nase voll, allen zu erzählen, dass wir in Du kannst aus Basel nicht direkt nach Deutschland schicken. Das ist logistisch einfach der Wahnsinn. Also aus der Schweiz nach Deutschland, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir mussten ein Setup aufsetzen, auch eine kritische Masse, um dann eine gewisse Menge Kaffee nach Deutschland zu schicken. Und ja, dann haben wir das damals gemacht. Und mein Bruder Florian, der heute auch der Geschäftsführer ist in Deutschland, der hat ohnehin auch die Frage sich gestellt, kann ich, was will ich in Zukunft machen? Und er hat dann gesagt, komm, ich mach das. Und hat dann angefangen. Wir haben die Palette dann in sein Wohnzimmer geschickt. Und er hat erstmal dann von zu Hause aus das weiter verschickt. Und ja, irgendwann hat ihn seine Frau rausgeschmissen, weil es dann doch ein bisschen viel wurde. Also nur das Geschäft rausgeschmissen, um das klar zu machen.
Er lernt einfach da leben, okay. Ja, YouTube ist noch ein gutes Stichwort. Du hast hier hinten, hast du die silberne Plakette hängen, dass die Leute, die es jetzt nur hören, die gibt's bei 100.000 Followern. Und ihr habt jetzt gerade 131.000, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist ja der Wahnsinn. Du hast gerade kurz das erste Video angesprochen, mit dem ihr dann so viral gegangen seid. War das dann eins, das ja eine breite Audience angesprochen hat? Was habt ihr da getestet? Filterkaffee oder was war's?
Ich glaube, das erste Video, was richtig gut lief, war so eins nach dem Motto 10 Fehler. 10 Fehler, die du machen kannst und wie du was dagegen tun kannst. Also eigentlich 10 Tipps und Tricks, relativ bündig, für unseren damaligen Stil zusammengeschnitten. Heute denke ich, meine Güte. Aber ja, recht hohe Pace und recht viel, recht dicht. Und man hat gemerkt, wir sind kompetent. Und es konnten trotzdem viele was damit anfangen. Also das lief dann super und hat dann direkt so einen Boost gebracht. Und wenn du dann zum ersten Mal merkst, sowas funktioniert, dann motiviert es dich natürlich noch mehr, ne? Weiterzumachen, Neues auszuprobieren. Und dann bis heute, was natürlich immer gut funktioniert, sind einfach günstige Espresso-Maschinen-Videos. So, wir machen auch heute das vor allem. Sollen wir ein bisschen drüber sprechen, über den YouTube-Kanal? Hast du
da auf jeden Fall. Ja.
Also was sind das für Videos heute? Ich meine, Kaffee ist ein breites Thema. Ne? Du kannst wahnsinnig viel damit machen und alle Leute trinken Kaffee. Und das Faszinierende ist ja, dass wir trotzdem relativ wenig über Kaffee wissen. Es gab lange zumindest noch ein paar Wein-Nerds und man wusste ein bisschen darüber, über den Wein oder hat zumindest so getan. Aber über Kaffee hat kaum jemand gesprochen. Und das fand ich schon immer interessant, dass wir die Pflanze kaum kennen. Und auf der anderen Seite kenne ich selber von mir und erinnere mich auch an meine Kindheit so eine große Unsicherheit, wie mache ich jetzt eigentlich einen guten Kaffee? Ich fand das schon immer geruchstechnisch interessant und habe die Kaffeedose gerne aufgemacht. Aber wenn ich dann gefragt habe, wie viel Löffel pro Tasse, dann waren immer alle ein bisschen überfragt und haben so gesagt, ja, so 2, 3 oder so. Und das ist natürlich alles andere als präzise. Und passenderweise, ein Video von uns heißt auch, wie viel Löffel pro Tasse, glaube ich, Kaffee. Und das performt auch ganz gut. Ja, und das ist ein Thema, also wie mache ich einfach gut zu Hause Kaffee und einfach, ne? Und auf der anderen Seite ist ein Thema, das kennen wir ja alle, welches Equipment ist gut? Also du hast mir eben erzählt von Equipment, was du dir kaufen wolltest. Da fragt man sich, ja, wie finde ich eigentlich raus, was wirklich gutes Equipment ist? Und wer erzählt mir nicht nur Influencer-Bullshit beziehungsweise irgendwie gekaufte Informationen, sondern gibt mir eine authentische Meinung und hat auch eine Fachkenntnis darüber zu urteilen. Und das haben wir dann zunächst mit verschiedensten Maschinen gemacht und haben gemerkt, das hat eigentlich am meisten Potenzial. Diese Reviews für und von und mit Maschinen. Und ich würde heute sagen, wir sind ja da eine wirklich gute, unabhängige, neutrale Testplattform geworden für das Testen von Espresso-Maschinen in der Preisrange von 100 Franken bis 10.000 Franken oder 100 Euro bis 10.000 Euro. Und mittlerweile haben wir ein Testprotokoll für Espresso-Maschinen und für Mühlen. Das eine ist 13 DIN A4 Seiten lang, weil wir durch so viele Kriterien durchgehen und wir versuchen auch, das möglichst zu objektivieren. Natürlich mit der Reichweite steigt auch deine Verantwortung, ne? Du darfst da keinen Mist bauen, sonst zerstörst du im schlechtesten Fall einem Hersteller zu Unrecht sein Geschäft. Und wenn du es zerstörst, dann willst du es nur zu Recht tun, weil die Maschine kacke ist, aber nicht, weil du einen Fehler gemacht hast. Insofern musst du da extrem vorsichtig sein. Und deswegen sind wir da immer tiefer reingegangen. Wir sind immer präziser geworden, zum Teil auch nerdiger, wobei wir versuchen es trotzdem so zu machen, dass jeder unsere Videos gucken kann und am Ende aber dann wirklich eine qualitative Kaufentscheidung treffen kann auf einer Basis von Informationen. Nach dem Motto, ah, du willst Milchgetränke machen, dann brauchst du eine Maschine mit einer guten, mit einer guten Schäumperformance. Du willst schnell Kaffee machen, dann brauchst du eine Maschine, die schnell heiß ist. Du willst Strom sparen, dann geben wir dir auch die richtigen Informationen. Also das findest du heute in unseren Tests. Und okay, das entwickeln wir immer weiter.
Und wie, also ich kann mir, kannst du, wir haben uns ja, muss ich kurz ausholen, Folge 140 hatte ich die Jungs von den Gründer von Maro Coffee im Podcast, da sind wir auch nochmal zu Gast, also da sind wir in Kontakt gekommen und ich habe zur Vorbereitung, also als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich euer Video geschaut über die Kaffeemaschine, so ist die Story, das war Folge 140, verlinke ich auch nochmal und das habe ich mir angeschaut, damit ich es mal verstehe. Was macht eine 5000 Euro Kaffeemaschine aus oder warum brauche ich das eigentlich so? Ich kann mir vorstellen, dass du die heute von den Herstellern gestellt bekommst, dass du die testest. Damals, als ihr kleiner wart, war das vermutlich noch nicht so, weil du 1000 Follower hattest, haben die dir die da auch schon gestellt? Hast du dir die da alle gekauft oder habt ihr die sowieso vertrieben und dann getestet? Wie hat es am Anfang funktioniert und wie funktioniert es heute, dass man dann, also dass man einen authentischen Test dann hinbekommt, darf man sich ja nicht bezahlen lassen, sage ich jetzt mal. Aber wie hat es funktioniert am Anfang und wie dann heute?
Bis heute kaufen wir alle Maschinen selbst und lassen uns keine stellen. Natürlich würden uns die Hersteller Maschinen stellen und sie fragen uns auch ständig an und wollen uns gerne, also die, die uns noch nicht so gut kennen, versuchen uns in ihre Werbekampagnen einzuspannen und wir sagen dann immer dankend ab, beziehungsweise erklären, wie wir es machen. Wir haben immer schon alle Maschinen gekauft. Früher, wir waren in der Schweiz auch Händler. Wir hatten einen kleinen Offline-Shop. Wir haben Maschinen nicht online verkauft, sondern hier offline vor Ort eine kleinere Auswahl beziehungsweise Maschinen, die dann in unseren Tests gut funktioniert haben. Dieses Geschäft haben wir mit der Zeit irgendwann eingestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen noch neutraler, noch unabhängiger sein. Und ich würde zwar bis heute sagen, die Maschinen, die wir selbst verkauft haben, haben wir noch kritischer durchleuchtet, eben um diese Neutralität zu unterstreichen. Aber trotzdem haben wir gesagt, das ist konsequenter und haben diese Business Unit quasi gestrichen. Also wir verkaufen keine Espresso-Maschinen mehr. Jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren. Aber wir haben immer die Maschinen gekauft. In ganz seltenen Fällen haben wir bei den ganz teuren Maschinen Leihverträge gemacht. Das heißt, haben darauf bestanden, dass man uns eine Leihgebühr verrechnet. Und ja, jetzt gibt es einen ganz neuen Fall. Da hat ein Hersteller gesagt, er kann uns jetzt eine Maschine schicken. Sie können jetzt noch keine Rechnung machen, weil das ist eine Pre-Sales-Unit oder was. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schickt uns die, dann spenden wir das, was ihr uns verrechnet hättet, wenn wir sie nachher regulär gekauft oder kaufen würden, um diese Neutralität zu wahren. Und ja, das war immer unser Ansatz. Deswegen immer gekauft und früher einfach aus den eigenen Beständen oder eben trotzdem in Händlerkonditionen meistens so 50% Rabatt oder 30% Rabatt. Und das macht auch, denke ich, einen Channel oder unseren Channel stark mit aus, dass wir da wirklich total unabhängig sind. Wir haben keine monetären Interessen, irgendwie da beteiligt zu sein oder dann nachher an Verkäufen zu partizipieren. Wir haben jetzt zwar auch ein leichtes Affiliate-Programm mal begonnen, dass wir gucken, gibt es Fachhändler, die wir cool finden, auf die wir verweisen können und mit denen dann eine Affiliate-Partnerschaft. Aber das machen wir bei Maschinen, die wir schlecht testen, genauso wie bei solchen, die wir gut testen. Also das beeinflusst uns jetzt nicht gerade stark oder beeinflusst uns nicht. Wir experimentieren da ein bisschen rum.
Okay, also alle Maschinen gekauft. Habt ihr jetzt wahrscheinlich einen ganz schönen Fuhrpark zusammen oder was passiert mit den Maschinen, wenn ihr die gekauft habt? Also testest du die immer wieder zum Vergleich? Kommen die dann in die Kaffeehäuser oder was passiert damit? Werden die gebraucht, verkauft irgendwann, wenn sie zu lange rumstehen? Ist ja auch nicht gut, wenn sie nicht benutzt werden, oder?
Wir verkaufen viele wieder, dann halt relativ günstig. Wir haben so einen Occasions-Shop oder einen Occasions-Bereich in unserem Schweizer Online-Shop. Also da kann man immer mal wieder was finden. Wir behalten halt oft die, die wir gut finden, weil wir die vielleicht später nochmal gegen andere gegentesten wollen. Oder wir nehmen die in die Kaffeeschulen. Ne? Also gute aktuelle Maschinen nehmen wir auch in die Kaffeeschulen, weil ein Teil von diesen Kursen ist, dass du, also wenn du jetzt siehst, ah ja, guck mal, die Zuriga Espresso-Maschine performt ja gut, kann ich die mal irgendwo testen, dann können wir dir anbieten, du kannst die in unseren Kursen auch benutzen. Man kann immer seine eigene Maschine mitbringen, wenn man möchte, in diese Kurse. Oder man kann dann die Maschinen testen, die da sind. Und ja, sonst verkaufen wir halt die, die wir nicht mehr brauchen. Das ist ein bisschen problematisch, wenn du dann eine Maschine, die du schlecht testest, verkaufst, dann musst du schon mit dem Preis ziemlich runtergehen, ja, um die dann noch loszuwerden.
Das Video zum Testbericht nicht verlinken, sozusagen.
Ja, das gehört natürlich zu der Transparenz dazu, dass das dann sogar eingebunden ist. Das ist ja klar, weil sonst fällt das auf uns zurück.
Und testet ihr dann auch so super günstige Maschinen und auch Kaffee vom Discounter zum Beispiel und vergleicht das mit dann hochwertigen Geräten? Macht ihr sowas auch?
Also wir haben auch schon mal eine Maschine, wie heißt diese Marke von Lidl oder Aldi, Ambiano, glaube ich, haben wir auch schon mal getestet. Dann ist das eine Mischung aus Test- und Hack-Video. Wie holst du auch aus der Maschine was Cooles raus? So. Mhm. Ja, aber sonst fängt es eigentlich an mit der De'Longhi Dedica. Die kostet, glaube ich, 150 Euro und dann aufwärts. Aber das interessiert uns natürlich am meisten, die günstigsten Maschinen, denn unsere Mission ist, guten Kaffee zugänglich machen. Und dazu brauchst du eine gute Maschine. Und gleichzeitig wollen wir, das können wir vielleicht auch noch später besprechen, wie wir als Social Business heute funktionieren, aber gleichzeitig wollen wir, dass guter Kaffee verkauft wird. Gut bedeutet für mich, für Mensch und Umwelt entlang der Kaffeekette verträglich. Und damit das eben funktioniert, brauchst du eine gute Maschine. Sonst macht dir das keinen Spaß, sonst wird der Kaffee nicht gut und dann lohnt es sich auch nicht zu investieren, weder in Kaffee noch in irgendwas anderes. Aber wenn die Maschine eben mitspielt und ein gutes Gegenüber ist, dann kannst du aus dem Kaffee den tollen Kaffee, den du dann auch kaufst und der vielleicht ein bisschen mehr kostet, weil er sauber gehandelt ist, ja, dann kannst du da einfach mehr rausholen.
So, und jetzt haben wir den YouTube-Channel. Also kannst du noch kurz sagen, du hast, glaube ich, vorhin nachgeschaut, aber welches Video hat denn die meisten Views gehabt dann? Also was und wie viele hat es so, damit wir einen Vergleich haben? Ich hatte ja neulich hier den Car Ranger im Podcast, der hat irgendwie so 230.000 Follower jetzt, natürlich nochmal 1.000 gewonnen durch den Podcast. Und ich glaube, sein größtes Video hat 690.000, 700.000 Views, wenn ich mich nicht irre.
Also ja, bei uns hat das beste Video jetzt 850, glaube ich.
Okay,
das
mehr
ist
sogar.
Ein Video zur De'Longhi Dedica, die ich gerade angesprochen habe.
Okay.
Eine coole Einsteigermaschine. Ansonsten, ich kann dir noch so ein paar Sachen sagen. Wir sind jetzt bei 35 Millionen Aufrufen. Auch eine schöne Zahl. Wir haben 4 Millionen Stunden Wiedergabezeit. Abgefahren, oder?
Ja, das ist abgefahren. Ja.
Ich rechne das immer mal wieder aus, wie viel Live-Lebenszeit hätte ich in Vorträgen oder so verbringen müssen, um mit so vielen Menschen so viel Zeit zu verbringen. Unfassbar. Es sind so 7 Millionen Aufrufe pro Jahr. Was noch interessant ist, wir sind ja schon im Langformatbereich unterwegs. Je nach Quelle, ich hatte das mal letztens rausgearbeitet, auf LinkedIn oder so gepostet, ich weiß so ungefähr noch genau, aber so durchschnittlich 8,5 Minuten gucken die Leute bei uns die Videos. Also schon relativ lange für so eine schnelllebige Realzeit. Also sie verbringen wirklich viel Zeit lange auf dem Kanal, ne?
Okay. Und so ein Video hat dann 30, 40 Minuten, so ein Testvideo oder eine Stunde? Also
ja, die meisten haben so zwischen 25 und 35 Minuten.
Okay. Und dann guckst du, ach, okay, das ist natürlich cool.
Der Kanal selbst hat über die Jahre 115.000 Franken umgesetzt, also so 100.000 Euro. Der Euro ist schön schwach gerade. Also so 100.000 Euro selbst, wobei ich immer mal wieder Monetarisierung angemacht habe. Jetzt im Moment habe ich sie komplett aus. Bei einigen alten Videos ist sie aber noch an. Aber wenn ich neue Videos gerade veröffentliche, ist die Monetarisierung aus, weil für uns ist die jetzt nicht zentral, ne? Wir monetarisieren uns nicht über die Werbeanzeigen von YouTube, sondern über die sonstigen Geschäftstätigkeiten, vor allem die Shops natürlich. Aber mich hat schon immer diese Frage interessiert. SEO hat mich immer interessiert, aber natürlich im Videobereich auch. Gibt's einen Einfluss? Habe ich mehr Traction, wenn ich die Monetarisierung ausmache? Das könnte ja im Interesse von YouTube sein oder nicht. Deswegen, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass es für mich besser ist für meine Performance, wenn ich die Videos oder die Werbung anhabe. Und bei einzelnen Videos ist das vielleicht auch der Fall, aber ich würde heute sagen, es geht genauso gut ohne die Monetarisierung. Man kann genauso wachsen. Also es ändert sich jetzt nicht wahnsinnig viel in den Aufrufen. Und du hast mal Phasen, da bist du super gut unterwegs und du hast Phasen, da bist du mal schlechter unterwegs. Das heißt, wir haben sie gerade wieder aus. Es haben einfach so viele Mitbewerber in Anführungsstrichen oder andere Online-Shops im Kaffeebereich Werbung für uns geschaltet, dass dann einige Subscriber, Besucher, regelmäßige Zuschauer unseres Kanals selbst nicht mehr gewusst haben, ist das jetzt dieser Online-Shop oder sind das jetzt die Kaffeemacher oder wer ist das eigentlich? Und das hat mich dann irgendwann genervt, dann habe ich es ausgemacht.
Okay, ja, verstehe. Ah ja, das ist ja interessant. Das heißt, Konkurrenten oder Mitbewerber haben dann auf die Keywords geboten und sind dann im Videofeed vor eurem Video gekommen. Das ist ja auch, weil du es selber halt nicht gemacht hast. Okay.
Kannst aber, du denn, ist ja logisch, ne? Also wo die haben wahrscheinlich klar. So viele Klicks darüber bekommen, weil das ist ja deine Zielgruppe. Also das war wahrscheinlich ziemlich oder ist wahrscheinlich ziemlich stark umboten. Wenn nachher ein Kaffeevideo kommt, dann willst du ja da vorher mit deiner Marke sein. Ist ja eigentlich logisch.
So. Und jetzt gibt es den Online-Shop, der jetzt, wie wir gelernt haben, in Deutschland schon sehr groß ist. Wie funktioniert das? Kannst du das denn messen, wie viele kommen als Quelle von YouTube? Weil heute lernen wir ja, also meine meisten Gäste, die kaufen ihren Traffic ein, entweder bei Google, bei Meta oder die machen geile Social-Media-Werbung selber. Jetzt, du hast gesagt, ihr macht ja eigentlich nur YouTube als Marketing. Da habe ich natürlich dann auch noch ein paar Fragen dazu. Aber kannst du denn messen, wie viel Conversions aus YouTube kommen von den Käufen?
Nee, kann ich nicht genau messen. Oder ist es nicht eindeutig genug? Aber das, wir haben viel mehr über unseren Blog, beziehungsweise wir haben sehr, sehr viel Traffic. Und vielleicht ist das, vielleicht mache ich das so rum auf und dann komme ich noch ein bisschen auf die Zahlen. Was ich gemerkt habe, ist, es gibt diese Videos und es gibt zu jedem Video einen Blogbeitrag. Und damit sind wir eigentlich einmal in der Regel vertreten bei einer Suchmaschine. Und wann rankt ein Blogartikel gut? Wenn er relevant ist. Wann ist er relevant, wenn Leute viel Zeit auf diesem Blogbeitrag verbringen? In diesen Blogbeiträgen sind natürlich immer die Videos eingebunden. Das heißt, wenn jetzt jemand auf einen Artikel zum Thema einer Espressomaschine geht und dann auf diesem Blogbeitrag lange Zeit verbringt und von Google kommt, dann weiß Google auch, der und die Person dann möglicherweise das Video noch schaut in dem Blogartikel selbst, dann ist die Person super lange in diesem Artikel unterwegs. Das heißt, wir haben auch auf den Blogbeiträgen sehr lange Aufrufezeiten oder Aufenthaltszeiten. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ist YouTube ein super Mechanismus und das habe ich gedacht, erzähle ich heute einfach mal. Vielleicht, das ist garantiert super interessant für viele Leute, die in dem Bereich unterwegs sind oder sich überlegen, wie kann ich auch meine Positionierung sowohl in den LLMs als auch bei Suchmaschinen optimieren. Hey Leute, Videos einfach einbinden. Und ich meine, YouTube ist ja auch Google-Universum. Und die Links sind einfach super relevant. Wenn wir heute einen Artikel machen und ein Video dazu, dann ist das in der nächsten Woche in den Top 10.
Ja, krass.
Funktioniert einfach. Total zuverlässig. Also es gibt ein paar sehr umkämpfte, ne? Du musst schon was tun, damit du in der Schweiz auf das Thema Kapselkaffee rankst. Aber das geht trotzdem. Und dieses Zusammenspiel aus Video und Blogartikel ist einfach super. Und deshalb ist das auch nicht so ganz klar sichtbar, wie viele Verkäufe direkt aus YouTube kommen oder wie viele dann eigentlich über die Webseite kommen. Unsere Conversion ist jetzt bei, letztes Jahr war sie bei 3,7.
Aber schon ordentlich, wenn ich mir das, wenn ich und richtig das im Kopf habe.
Hatten, ja, ungefähr 700.000, 800.000 Sitzungen. Und das hat dann zu rund 65.000 Bestellungen geführt.
Was kann ich denn eigentlich alles kaufen? Also ich kann euren Kaffee kaufen und anderen Kaffee kaufen. Kaffeemaschinen kann ich nicht kaufen, aber es gibt ein bisschen Zubehör. Aber was sind so die meistverkauftesten Produkte im Onlineshop?
Es ist Kaffee zur Hälfte und die andere Hälfte ist Zubehör. Genau. Und Zubehör, das ist natürlich auch verbunden dann wiederum mit den YouTube-Videos und aber auch mit dem, was du zu Hause als Bedarf hast. Du brauchst eine Waage, um das richtige Brühverhältnis immer sicherzustellen, um zu schauen, habe ich die gleiche Menge Kaffee immer wieder in der Verwendung, sind es immer 18 Gramm in und habe ich beim Espresso auch dann wieder 45 Gramm in der Tasse, also eine Waage ist wichtig. Und dann solche Sachen wie Reinigungspulver für Mühlen und für Maschinen. Temper sind natürlich wichtig und solche kleinen Tools, die dir einfach das Leben erleichtern. Es gibt tolle Temper mittlerweile, die auch so einen Anpressdruck mit simulieren, dass du weißt, es klackt, wenn ich fest genug gedrückt habe, ich habe meine 12 Kilo ungefähr gedrückt oder kleine Nadeltools, mit denen du ein bisschen besser die Oberfläche des Kaffees, des Kaffeepulvers verteilen kannst, solche Geschichten, die nutzen wir natürlich in den Videos, ne? Ja.
Ich habe ganz viel zu lernen, okay? Ich muss mehr Videos von euch schauen.
Ja, ja. Ich meine, klar, wir versuchen dann möglichst guten Kaffee zu machen und nutzen dann auch wirklich die sinnvollen Tools und die nur Spielerei sind, nutzen wir eher nicht. Aber das hängt ganz eng zusammen, ne? Wenn du eine schlechte Mühle hast, dann kriegst du klumpigen Kaffee aus der Mühle. Das sieht man dann schon an den Kaffeeklümpchen im Siebträger. Und dann macht es absolut Sinn mit einem kleinen Nadeltool. Das sind so 4, 5, 6, 7, 8 Mini, wie so Stecknadeln eigentlich. Kann man sich auch selber bauen, einfach in Korken reinstecken. Dann kann man da die Klümpchen aufbrechen. Und dann hast du da schon mal weniger Klumpenbildung. Und ein Klumpen ist immer die Gefahr, dass der, wenn du ihn anpresst, um sich herum halt einen kleinen Rand bildet, der dann nicht so homogen in einer Verteilung mit dem restlichen Kaffee gut ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort schneller das Wasser durchfließt und dann dieses sogenannte Channeling passiert, recht hoch oder höher. Das heißt, vor allem eine günstigere Mühle lädt dich eigentlich ein, ein paar Tools mehr zu benutzen, während die teuren Mühlen das im Idealfall eigentlich selber schön machen, wenn du einen sauberen Ablauf hast in der Bearbeitung. Und diese Dinger, diese Tools verwenden wir natürlich. Und dann sagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, das macht ja Sinn. Schau mal, wie die arbeiten. Ja. Die trinken viel guten Kaffee da. Die haben die Erfahrung. Probieren wir das auch aus. Und vor allem können sie sich darauf verlassen, dass wir nur die Sachen anbieten, die wir auch wirklich super finden. Wir haben alle Tools auf dem Markt getestet. Wir haben da zum Teil mit Universitäten zusammen Testreihen gefahren. Das heißt, was dann bei uns im Shop landet, davon sind wir überzeugt, ist das Beste, was es auf dem Markt gibt. Und sonst wäre es da nicht. Also nur das, was uns wirklich selber Spaß macht, das, was wir selber verwenden, kommt in den Shop oder was wir selber entwickeln. Und ja, dann zeigt sich das natürlich in den Videos und Leute sagen, ich gebe dir mal einen Test. Und das ist übrigens noch, wir haben 80% wiederkehrende Käufer dann, ne?
Okay.
Also recht viele, die dann sagen, ja, wir wurden gut begleitet, wurden gut beraten, wir kaufen wieder was bei euch, Kaffee, Abos oder das nächste Tool oder das nächste Reinigungsmittel. Das heißt, wir strengen uns schon stark an, um einen guten Service dann auch zu liefern und verstehen uns da eigentlich als Community-Unternehmen. Wir wollen, dass unsere Community supergeilen Kaffee macht. Mit jeder Maschine, zu jeder Zeit.
Jetzt habe ich ein paar Fragen zu den Sachen, die du gesagt hast. Das heißt, ihr entwickelt auch eigenes Zubehör unter eurer eigenen Marke und es gibt es im Shop genauso zu kaufen wie dann Produkte von Wettbewerbern. Aber ihr seht so viele Produkte, dass ihr seht, was machen die anderen vielleicht gut und was machen die nicht so gut und könnt dann daraus das optimale, keine Ahnung, die optimale Mühle entwickeln oder was ist so Eigenentwicklung?
Ja, Mühlenentwicklung machen wir zum Beispiel nicht, weil da sind wir ja Tester. Und Maschinenentwicklung werden wir selber auch nicht machen, weil unser USP ist ja wirklich jetzt, dass wir die größte Testplattform im Kaffeebereich eigentlich sind. Was wir aber machen, sind auch da wieder Tools, die zum Beispiel einzelne Espressomaschinen besser machen. Nehmen wir das Beispiel mit diesen günstigen Espressomaschinen von De'Longhi zum Beispiel oder auch von KitchenAid oder um verschiedene Marken zu nennen. Die sind oft okay in der Basisausstattung, haben aber einige Probleme. Zum Beispiel ganz oft bei günstigen Espressomaschinen. Die kommen, jetzt muss ich ein bisschen nerdig werden, die kommen mit einem doppelwandigen Sieb. Was bedeutet das? Die Hersteller gehen davon aus, dass wer sich so eine günstige Espressomaschine kauft, vielleicht keine Mühle zu Hause hat. Das heißt, sie machen ein doppelwandiges Sieb mit in den Verpackungsumfang, das simuliert eigentlich den Widerstand, den du hättest, wenn du selber mahlen würdest und den richtigen Mahlgrad hättest. Wenn du also nun vorgemahlenen Kaffee nimmst, alten Kaffee nimmst, dann ist dieses doppelwandige Sieb dafür da, selbst einen Widerstand aufzubauen, dass du nicht so rausschießenden Kaffee hast, beziehungsweise trotzdem eine Crema. Du kannst da also wirklich einen alten, abgelaufenen Kaffee nehmen, der einfach schlecht, der tot ist, der kein CO2 mehr hat. Und trotzdem, das Wasser läuft erst durch ein Sieb, was aussieht wie ein Sieb, und dann läuft es durch ein winziges Löchlein. Und dieses Löchlein sorgt dafür, dass hinter dem Löchlein halt eine große Expansion stattfindet und dadurch cremt der so auf, der schäumt auf. Mhm. Und dann hast du eine Crema, die aussieht wie eine Crema, die normalerweise anzeigt, ich bin ein frischer Kaffee, weil in mir ist noch CO2. Die schäumt halt auf, weil das eben diesen Expansionsmoment gibt. So. Damit kannst du eigentlich nicht arbeiten, wenn du eine Mühle hast. Weil wenn du eine Mühle hast, willst du ein sauberes Sieb. Also verkaufen wir das richtige Sieb zu der Maschine, mit dem du dann eben guten Kaffee machen kannst. Das heißt, dann ist unser Test gerade bei den günstigeren, das habe ich, glaube ich.
Sozusagen, ihr verkauft Upgrades für die Maschinen.
Das ist auch eines der besten Videos dann, was wir damals gemacht haben mit meinem anderen Bruder. Alle meine Brüder sind mittlerweile bei uns im Unternehmen. Ich habe 3 davon. mit einem anderen Bruder. Wir waren schon immer handwerklich sehr interessiert unterwegs. Nicht immer gut, aber umso leidenschaftlicher. Und dann haben wir einen Griff für einen Siebträger selbst gedrechselt, haben eine Dampflanze dran gebaut, die besser ist, und haben dafür das Ding auseinandergenommen, haben einen anderen Siebträger reingemacht, ein anderes Sieb. Und diese Dinge haben wir dann zwischenzeitlich auch selber in die Produktion genommen und mit Herstellern zusammen halt ja in die Massenproduktion oder in die Volumenproduktion gebracht und verkaufen diese Tools eben auch. Und das ist ein wichtiger Teil von unserem Umsatz.
Und welches ist der meistverkaufte Kaffee bei euch im Shop? Ist es der eigene Kaffee oder ist es dann ein anderer Kaffee? Also, und pusht ihr den eigenen irgendwie im Shop? Also wird der besser gerankt, featured? Oder ist es, also wie ist da das Verhältnis?
Ist noch eine wichtige Frage, das hast du eben auch gefragt. Testet ihr auch Kaffees und welche Kaffees verkaufen wir? Wir verkaufen nur Kaffees, die wir selber rösten. Also in unserem Shop gibt es nur Kaffee aus unseren Röstungen. Und der bestverkaufte Kaffee ist der, den wir am allermeisten in den Videos einsetzen. Und das ist jetzt in diesem Fall Apas, ein Kaffee von der Kooperative, die ich vor 3 Wochen besucht habe in Brasilien. Und ja, der ist vor allem so populär, weil es der Kaffee ist, mit dem wir alle Espressomaschinen getestet haben. Da brauchst du ja einen Benchmark-Kaffee, der immer der gleiche ist, damit du auch dann über den gleichen Geschmack sprechen kannst. Und das ist ein Kaffee, der einfach toll ist, balanciert ist, zugänglich, der, ich sag mal, 70% der Menschen schmeckt, weil er ein bisschen in das Dunkle geht, was man so als klassischen Espresso kennt, aber gleichzeitig auch noch ein moderneres Spektrum ab und ein sehr balancierter, solider Kaffee, der ja toll ist. Und vor allem eine schöne Arbeit mit einer tollen Kooperative in Brasilien, mit denen wir jetzt sehr lange schon zusammenarbeiten. Und jetzt probieren oder nutzen wir den aber weniger in den Videos, weil wir einen noch zugänglicheren Kaffee entwickelt haben, der noch mehr Leuten schmeckt. Der ist mehr ein italienischer Espresso, Compadre heißt der. Und der ist jetzt der Kaffee, der stark wächst, weil er regelmäßig in den Videos vorkommt.
Okay, also das macht brutal einen. Ja, okay, natürlich. Bevor wir jetzt in die Plantagenrösterei-Geschichte und die Wertschöpfungskette abtauchen, du hast kurz Abos angesprochen. Machen das Privatmenschen, Firmen? Und wie viele machen das so? Also kriege ich es da einfach günstiger, so wie ich es von Amazon kenne, wenn ich ein Abo mache? Und dann kriege ich einmal im Monat, 4 Päckchen Kaffee oder weiß nicht, ist wahrscheinlich ein bisschen viel, 2 Päckchen.
Du kannst selber sagen, wie oft du den bekommst. Es sind vor allem Private. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es ist stetig wachsend. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Du kannst einfach sagen, ich will jeden Kaffee als Abo. Dann wird er eben in dem Rhythmus dir geschickt, wie du ihn möchtest. Er wird ein bisschen günstiger. Und es sind vor allem Private. Und das ist vielleicht noch wichtig. Wir sind wirklich ein B2C-Unternehmen bis heute. Das war immer unser Schwerpunkt, weil Private gucken diese Videos. Leider viel zu wenig Gastronomen und Gastronominnen. Es würde ihnen gut tun, die Videos öfters zu schauen. Es hätte auch Potenzial für ihr eigenes Geschäftsmodell, aber ja, vielleicht in Zukunft. Aber wir fokussieren uns ganz stark auf diesen B2C-Markt. Es ist für uns auch toll, weil wir dadurch wirklich diversifiziert sind, beziehungsweise wir haben sehr viele Kundinnen und Kunden. Das muss ich dir auch sagen. Also in der Schweiz, wir haben natürlich auch Gastronomiekunden, aber wenn dann einer aussteigt und der hat eine Tonne von dir gekauft, dann ist die einfach weg. Und da wir den Kaffee vorfinanzieren, langfristig kaufen, das ist vielleicht auch schon eine Überleitung hin zu dem, wie wir dann auch mit Plantagen arbeiten, dann haben wir einfach die Tonne da rumstehen, die wir für einen Kunden gekauft haben. Und Private kaufen nie eine Tonne, sondern wenn es hochkommt, vielleicht 50 Kilo oder so im Jahr. Und dadurch bist du natürlich viel besser abgesichert als mit einem großen Schwerpunkt in der Gastro. Und in Corona war das natürlich extrem. Die Abhängigkeit von der Gastro für viele Röstereien, das war schon richtig kritisch.
Okay. Jetzt haben wir zwei Themen auf jeden Fall, über die ich noch unbedingt da sprechen möchte in dem Bereich. Du hast jetzt kurz Corona angesprochen. Da habt ihr ja was gemacht, was euch ein bisschen den Arsch gerettet hat. So habe ich es verstanden im Vorgespräch. Ihr habt Online-Videokurse gemacht, weil ihr, was weiß ich, die Cafés waren wahrscheinlich zu. Du musstest trotzdem schauen, dass du irgendwas mit deiner Zeit machst. Also es hat, glaube ich, recht gut funktioniert. Gibt es die heute noch, die Videokurse? Und ist es so der Einstieg und dann kommt man in die Kaffeeschule? Oder wie funktioniert da das Geschäft?
Ja, als dann der Lockdown kam, also erstmal zu dem Zeitpunkt, als Corona kam, war 60% unseres Umsatzes Gastronomie. Nach Corona waren es noch 35%.
Gab es einen kleinen Switch?
Du merkst schon, da gab es einen kleinen Switch. Wir mussten uns überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir auch mit unserem Team? Wie können wir improvisieren? Was können wir verändern? Und wir haben auf allen Ebenen dann improvisiert. Unter anderem haben wir uns zu dritt eingeschlossen und gesagt, komm, wir machen jetzt einfach den ersten Homebarista-Online-Kurs von uns und veröffentlichen den so schnell wie möglich. Ich glaube, im April war der dann schon draußen. März, Lockdown, April war der Kurs draußen. Und der läuft bis heute. Das sind so 40 Videos. Wir sind jetzt gerade daran, die wieder zu überarbeiten, weil der eben immer noch läuft. Der hat im ersten Jahr dann rund 50.000 Franken Umsatz gemacht. Einfach so. Super geil. Mega schön. Und seitdem läuft er. Und Produktionsaufwand, ja, wir, die wir nichts zu tun hatten in dem Monat und uns eingeschlossen haben, haben den Kurs gemacht und ich glaube, der kostet so 50, 60 Euro, läuft einfach, hat monatlich seine neuen Bestellungen und ist mittlerweile auch eine Community, ne? Also da sind richtig viele Leute dann halt dabei, die sich gemeinsam unterstützen, guten Kaffee zu machen. Und wir beantworten alle Fragen, die da kommen nach wie vor und begleiten die Leute bei ihrem guten Kaffee. Und das war so der Kurs, der hat gesagt, okay, du packst deine Maschine aus, wie nimmst du den Betrieb und so weiter. Und das machen wir auch heute neu und noch anders, denn wir haben angefangen, solche Kurse für individuelle Maschinen zu entwickeln. Das ist eines der Felder, die wir uns auch vorgenommen haben für die Zukunft, dass, so wie man das von Kameras kennt, dass es für die spezifische Kamera, für die spezifische Maschine von uns mit unseren Experten und Expertinnen einen hergestellten Kurs gibt, der dir hilft, dass du da am Ende aus deiner Maschine guten Kaffee holst. So. Und dann bist du nachher in dieser Community hinter einer Paywall, wo du auch nochmal anders beraten und begleitet wirst beim Zubereiten. Das andere, was wir damals gemacht haben, wir haben unser Kaffee Frühling zu einem Supermarkt gemacht, weil Supermärkte durften geöffnet haben.
Okay.
Und haben dann einerseits To-Go-Kaffee verkauft und gleichzeitig in der Zeit, es war ja alles zu, außer die Supermärkte. Wir hatten aber auch Lieferanten und ein Teil von unserem Konzept ist nicht nur von Kaffeeproduzenten direkt zu kaufen, sondern auch von Bäuerinnen oder von Teeherstellern und so weiter, möglichst direkt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir werden jetzt einfach für euch eine Verkaufsstelle.
Ja, genau. Okay.
Das heißt, also wir haben zum Beispiel die Milch direkt vom Bauern, wir haben die Kühe auch mitfinanziert, coole Geschichte, und der hat uns die Milch gebracht, sozusagen. Und die haben wir verkauft. Dann die Eier und das Brot und andere Gastronomien haben, ein Cocktailladen hat Cocktails abgefüllt, also quasi bottelt, und wir haben die Cocktails verkauft für ihn bei uns, weil wir waren ja ein Supermarkt, wir waren ja verfügbar. Das heißt, wir hatten wirklich so einen kleinen Supermarkt und insofern war dieser Betrieb auch noch in Betrieb. Und ja, das war eine spannende Zeit, um auch unternehmerisch sich zu hinterfragen, was kann man jetzt machen, was braucht diese Zeit? Und ich finde, das ist ja eine der Aufgaben von Unternehmerinnen und Unternehmen, zu jeder Zeit zu gucken, was brauchen einfach die Leute? Was ist jetzt gefragt? Und dann dafür Lösungen zu entwickeln. Und das haben wir gemacht und eigentlich haben wir diesen Modus beibehalten, eigentlich immer hinzuhören, was ist gefragt, und aus dem entstehen dann neue Geschäftsideen.
Okay, dann habe ich jetzt schon wieder eine Frage fürs Ende dann, an was ihr da gerade arbeitet. Für die, die jetzt das Kaffee-Business gar nicht kennen, du hast jetzt, also wir haben jetzt ein bisschen gelernt, ihr habt eine eigene Rösterei, ihr habt den Onlineshop, die Videos, ihr habt eigene Plantagen gehabt, die enteignet wurden, was echt verrückt ist. Wie Wie funktioniert denn das, der Lebenszyklus, bis der Kaffee bei mir in der Maschine landet? Wenn du jetzt, du hast gesagt, du warst jetzt in Mexiko und warst du in Nicaragua, weiß nicht. Wahrscheinlich hast du eine kleine Südamerika-Tour gemacht. Du kaufst dann da jetzt heute Kaffee für dieses Jahr, bestellst eine Menge, dann kommt der, wird der produziert, der kommt mit dem Schiff irgendwann rüber zu eurer Rösterei. Wie lange dauert sowas? Wie viel musst du da vorausplanen, dass du eben nicht die Tonne wegwirfst? Und hast du dann den Kaffee im Lager? Und was ist dann das Kritische? Musst du den dann schnell rösten und dann kannst du eine Weile lagern? Oder musst du ihn so lagern und tust erst rösten, wenn die Mengen, also das...
Also viele Fragen, großes Thema, könnten wir natürlich auch einen ganzen Podcast mitfüllen.
Wahrscheinlich, ja.
Ich mach mal ganz kurz klassisch. Klassischerweise kaufen die meisten Röstereien von einem Kaffeehändler. Der sitzt in Hamburg oder in Bremen oder in wo auch immer. Vielleicht sitzt er auch aus steuerrechtlichen Gründen bei uns in der Schweiz, aber sein Lager ist ziemlich sicher in Hamburg oder Bremen und der hat dann eine Website oder einen Katalog und dann rufst du Kaffee quasi von dem Stock ab und hast immer den gleichen Kaffee, hast vielleicht Informationen darüber, dass der von einer bestimmten Farm kommt oder kaufst einfach nur eine bestimmte Qualität, die normiert ist durch eine Anzahl von Fehlern in dem Kaffee und vielleicht durch den Verschiffungshafen und das ist dann ein großer Blend. Ein typisches Beispiel ist so Santos, größter Verschiffungshafen der Welt. In Brasilien wird ein Drittel der weltweiten Ernte von Kaffee gemacht. Und das kommt dann einfach so geblendet zu dir und du hast jedes Jahr die gleiche Qualität. So. Oder du kaufst über den gleichen Händler immer von der gleichen Farm. Oder und du gehst in eine Direct Sourcing Geschichte. Direct Sourcing sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, ob du mehr oder weniger bezahlst. Nutzen zwar gerne viele Leute gerne als Marketing Claim, Direct Trade. Aber ist jetzt erstmal keine Aussage darüber, ob du mehr gezahlt hast oder nicht. Was wir machen, ist auch Handel direkt mit den verschiedenen Produzierenden. Wir haben zum Teil Verträge direkt mit Farmen und sagen, nächstes Jahr brauchen wir so viel Kaffee. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und dann sagen wir oft noch, schick uns auch, wenn du besondere Lots hast, bestimmte tolle Qualitäten, die wir vielleicht nochmal anders vermarkten können, schick uns doch da Samples. Dann gucken wir uns die an, probieren wir die und dann kaufen wir zusätzlich noch ein paar Samples. Und das machen wir mit einem coolen Startup. Also wenn du im Kaffee weitergehen willst, dann, wobei die sind nicht gebootstrapped. Algrano, das ist so eine Art Plattform. Ich sage immer, das ist wie so eine Dating-Plattform zwischen Röstereien und Produzierenden. Das Coole ist ja, oder das Herausfordernde ist, wenn du eine kleine Rösterei bist, wir sind jetzt eine mittelgroße Rösterei, nicht super groß, aber auch nicht mehr super klein, dann, wenn du direkt einkaufen willst, das geht fast gar nicht, weil du brauchst ja einen Container, sonst rechnet sich das nicht und du kannst nicht mit 5 Sacken Container füllen, sondern du brauchst einfach 20 Tonnen oder 18. Und Algrado macht quasi konsolidierte Container, die aus verschiedenen Verschiffungshafen der Welt dann eben Microlots oder kleinere Lots zusammenführen. Und so haben wir eine Zeit lang gearbeitet und heute machen wir mit denen auch viele Container aus verschiedenen Orten, von verschiedenen Ursprungsorten und führen dann aber Kaffees zusammen. Also von verschiedenen Produzenten aus einer Region, aus Mexiko zum Beispiel. Das heißt, wir versuchen da auch dann Partnerschaften aufzubauen mit verschiedenen Plantagen, Farmen, Versenders in den Ländern, um das dann in Containern zu konsolidieren und dann nach Bremen oder nach Hamburg zu holen und dann auf dem Schiffsweg oder mit dem Zug, meistens mit dem Schiff über den Rhein nach Basel zu holen. Und dann liegt das hier bei uns im Hafen und wir können das erst entweder im Hafen lassen, dann haben wir natürlich die ganzen Lagerkosten noch oder wir holen das in unser eigenes Lager, wenn es eher eine Menge ist, die wir relativ schnell wegrösten. Kaffee ist, ich würde sagen, in der Regel ein Jahr super nach dem Produzieren. So eine Pflanze braucht 3 bis 4 Jahre, bis sie dir die ersten Kirschen gibt. Dann kommt die Ernte, dann wird sie verarbeitet. Das dauert dann nochmal so getrocknet, geschält, entpulpt, fermentiert, je nachdem, was du im Anbau damit machst. Dann brauchst du so 2 Monate Schiffsweg. Gibt auch mal einen Kaffee, der 4 Monate unterwegs ist. Aber bis sie dann bei dir ist, geh mal von 2 Monaten aus. Und dann bist du schon gut unterwegs. Vor allem auch das, ne, Corona schrecklich. Logistikprobleme, Containerknappheit. die stehen alle irgendwo in Asien und du hast keine Container im Anbau, weil Container in den Anbau zu bringen, macht einfach keinen Sinn. Das ist halt nicht so interessant, wie irgendwelche Chips aus Shanghai zu transportieren. Wer will schon in Nairobi oder Mombasa oder so mit einem Container rumstehen? Gehst du lieber auf die lukrativen Routen? Ja, das ist nicht so eine einfache Zeit gewesen. Aber dann kommt der Kaffee an, dann hast du ihn nach der Ernte, ja, vielleicht 4, 5, 6 Monate nach der Ernte da und dann fängt er schon an, langsam älter zu werden. Und da, ich würde sagen, so ein Jahr hast du nach der Ernte. Okay. Immer mit manchen Kaffeeprovenienzen hast du vielleicht auch 1,5 Jahre, aber dann verliert der Kaffee vom Rohkaffee hin vor dem Rösten, ne? Vor dem Rösten, dann verliert er die Qualität. Nach dem Rösten würde ich sagen 2 Monate. 2 Monate sind die Topzeit für einen Kaffee. Danach merkst du langsam eine sensorische Verschlechterung, die nicht Spaß macht. Also wir sagen immer, Kaffee ist ein semi-frisches Produkt. Ein Jahr nach dem Produzieren, 2 Monate nach dem Rösten, 1 Stunde nach dem Mahlen. Ist so. Weil wenn du ihn gemahlen hast, dann hast du die Oberfläche aufgebrochen und alle volatilen Komponenten sind dann in der Luft und du willst sie ja in der Tasse.
Ja, aber das heißt, eigentlich macht es schon Sinn, das Abo zu machen und den Kaffee nicht kiloweise hier ins Lager zu legen, für sich selber auch. Also wenn er im Angebot ist oder sowas, ja.
Je nachdem, wie schnell man trinkt. Ne?
Ja, verstehe.
Ich finde, man kann schon einen Kilo kaufen. Ich kaufe mir immer nur 250 Gramm Beutel oder ich nehme immer 250 Gramm Beutel mit. Zumal sie in dem Moment, wenn du die Tüte aufmachst, die Tüte ist das beste Behältnis, um den Kaffee eigentlich recht lange haltbar zu haben. Vor allem, solange der Kaffee noch in seinem eigenen CO2 steht, weil das ist dann auch nochmal eine Schutzschicht. In dem Moment, wenn du ihn vielleicht öffnest, umschüttest, das CO2 entfliegt und dann Sauerstoff reinkommt, dann beginnt der Sauerstoff halt mit den Ölen zu reagieren, Oxidation startet und dann beginnt die Alterung so richtig.
Okay, habe ich wieder was dazugelernt. Ich habe so ein Behältnis, in das ich das immer umfülle und dann das ist dann luftdicht verschlossen. Also, aber ja.
Genau, aber du packst eben dann Sauerstoff mit rein. Also im Idealfall würdest du die Tüte nehmen und mit der Tüte da reinfüllen oder du musst so einen haben, mit dem du den Sauerstoff auch rauspumpen kannst. Das geht auch.
Okay. Gibt's als Zubehör wahrscheinlich bei euch, dann muss ich mal gucken. Ja, natürlich. Okay. Und die Tüte, die lasse ich dann neben der Kaffeemaschine stehen, muss die in den Kühlschrank oder wo, unter welchen Temperaturen habe ich die, ist egal.
Ja, neben der Kaffeemaschine, einfach nicht in der Sonne. In den Kühlschrank würde ich sie nicht packen, wenn die Tüte da nicht 100% dicht ist. Dann im Zweifelsfall, der Kaffee ist hygroskopisch, der zieht die Feuchtigkeit ein und sonst schmeckt nachher dein Kaffee nach Rollmops und das willst du auch nicht.
Okay, dann hast du das Thema Social Business noch angesprochen. Was bedeutet das für dich?
Ja, auch ein ganz eigenes großes Thema. Wir haben uns als Purpose Business konstituiert von Anfang an. Das heißt, wir haben gesagt, die Gewinne bleiben im Unternehmen. Die Gründerinnen, also die Gründer, wir waren nur Gründer, zahlen sich die Gewinne nicht aus, sondern sie verbleiben im Unternehmen und werden immer wieder reinvestiert in die Entwicklung des Unternehmens. Das haben wir statuarisch festgelegt. Und gleichzeitig haben wir in diesem Darlehensvertrag, den wir aufgenommen haben, auch ein Vetorecht. Solange der Darlehensvertrag läuft, können wir das auch nicht verändern. Beziehungsweise dann könnte der Darlehensvertrag gekündigt werden. Das heißt, das hatten wir von Anfang an als Idee und gleichzeitig haben wir einen Purpose festgelegt, nämlich ausgleichend Wissensaustausch, als Wissensaustausch, aber auch in der Art und Weise, wie wir mit entlang der Kaffeekette handeln, da fair und auf Augenhöhe tätig zu sein. Und das finanzieren wir auch aus dem Gewinn. Beziehungsweise das verkalkulieren wir direkt in den Preisen. Deswegen ist unser Ziel nie Gewinn. Also unser Ziel war nie Gewinn des Gewinnes wegen, sondern immer um unseren Zweck zu erfüllen. Wir brauchen einen Plus am Ende des Jahres, um unseren Zweck zu erfüllen. Und das ist eben ausgleichend entlang der Kaffeekette tätig zu sein. Und das haben wir von der Gründung her so gedacht und so gemacht. Wir haben auch festgelegt, dass die Gründer die Anteile nur nominal weitergeben dürfen. Das heißt, die Anteile wachsen nicht mit dem Wachstum des Unternehmens. Mhm. Das heißt, als ich dann vor 4, 5 Jahren entschieden habe mit meinem Bruder zusammen, Felix, der 25% der Anteile am Anfang hatte. Ich hatte 50%, als wir gesagt haben, wir wollen jemanden dazunehmen, da konnte der dazukommen, weil wir ihm die Anteile nominal haben weitergeben können. Und das bedeutet für mich erstmal Purpose-Konstruktion, also dauerhaft eine Konstellation, wo es möglich ist, dass die Eigentümer an der GmbH im Unternehmen weitergegeben werden an diejenigen, die das Unternehmen machen und nicht irgendwo extern. Ich halte das für eine super langfristige, nachhaltige, sinnvolle Konstruktion, weil uns kann niemand reinquatschen. Wir dürfen die Anteile auch nicht extern verkaufen. Das haben wir ausgeschlossen. Und wir sind da gerade in einer super interessanten Transformation nochmal, weil wir jetzt ein bisschen größer geworden sind und weil wir das noch dauerhafter verstetigen wollen, wird dieses Jahr passieren. Mir war das wichtig und mir ist es wichtig, vor allem auch um noch, bevor wir noch mehr wachsen, noch klarer, noch dauerhafter diese Konstellation so festgelegt zu haben. Ja, das ist mal die Ebene Purpose und eben Social Business bedeutet für mich sicherzustellen, dass es allen entlang der Kaffeekette gut geht, dass wir eigentlich Mehrwert schaffen auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene entlang der Kaffeekette. Das heißt, dass die Kaffeeproduzenten mit ihren Böden und mit dem, wie sie leben, Schritte voranmachen. Und am Ende fragen wir dort nach, was braucht ihr für den Kaffee, dass es für euch stimmt. Wir sagen nicht, was ist der Preis. Das ist in der Regel so, wie das funktioniert im Kaffeehandel. Wir fragen, was brauchst du, damit es für dich funktioniert und welche Projekte willst du machen. Und deswegen waren wir jetzt auch vor Ort, um nachzuhören, was ist deine Idee, was ist eure Vision, wo wollt ihr hin mit eurer Farm? So auf der Ebene, das Gleiche natürlich mit den Mitarbeitenden im Unternehmen. Da steht im Zentrum, dass die ihre Biografie entwickeln können. Und da bin ich total von überzeugt, wenn du ein Unternehmen schaffst, in dem ja die Menschen, die da arbeiten, zufrieden sind, sich selber weiterentwickeln, dann entwickelt sich das Unternehmen. So eigentlich easy peasy. Und das Ganze auch als Unternehmen der sozial-ökologischen Transformation. Das heißt, wir gucken, wie ist unser CO2-Fußabdruck? Was können wir da auch erarbeiten an Wissen? Welches anderen, die auch mit Kaffee arbeiten, weiterhelfen, sich weiterzuentwickeln? Wir haben einen Umweltingenieur angestellt, der hat Rechner erstellt für Röstereien und für Kaffeefarmen, um den CO2-Fußabdruck zu berechnen, findet man auf unserer Webseite. Damit kannst du gucken, wie viel CO2 du emittierst beziehungsweise entlang der Kaffeekette entstanden ist, wenn du jetzt diesen oder jenen Kaffee mit dieser oder jener Zubereitungsmethode brühst. Aber als Rösterei kannst du mit einem Rechner von uns gucken, wie ist dein CO2-Fußabdruck. Oder du kannst sogar deine ganze Farm rechnen und möglicherweise sagen, ah ja, Kaffee im Zentralamerika mit super viel Schattenbewuchs, der könnte ja vielleicht weniger Kaffee ausscheiden, als er verbraucht, beziehungsweise könnte eine positive Bilanz haben. Dann kannst du natürlich auch hingehen und sagen, ich überlege, ob ich CO2-Zertifikate verkaufe als Farm. Und dann kannst du vielleicht dein Einkommen auch diversifizieren. So, das sind so Elemente, die wir machen. Wir haben eine Gemeinwohlbilanz gemacht und da einmal uns durchzertifiziert, aber auch gleichzeitig so einen inneren Prozess gemacht, um uns zu fragen, wo legen wir unser Geld an, bei welcher Pensionskasse sind wir, wie legt die Pensionskasse das Geld an, bei welchen Versicherungen sind wir.
Ganz schön Aufwand.
Ja, mega Aufwand, aber auch total spannend. Ne? Kann ich jedem nur empfehlen, vor allem so als junges Unternehmen, du hast oft viele Werte, vieles nicht niedergeschrieben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wie entwickelst du dich weiter? Und wenn du so einen Gemeinwohlbilanzprozess machst, das machst du mit zwei anderen Unternehmen. Und zu dritt geht man diesen Fragenkatalog durch und stellt sich wirklich gute Fragen. Vor allem so nach 3, 4 Jahren, wenn du dann jung bist, wenn du noch nicht genau weißt, wie funktionieren einfach andere Businesse, dann da durchgehst und das einmal durcharbeitest. Das war für uns wie ein Consulting-Prozess, ohne dass wir dafür viel bezahlt haben. Weil wir selber uns einfach diese wichtigen Strukturfragen gestellt haben. Wie wollen wir in Zukunft Entscheidungsprozesse führen in einem Unternehmen? Wie machen wir Mitarbeiterpartizipation? Was sind die richtigen Pensionskassenlösung und so weiter. Das sind ja Fragen, die du dir vielleicht, gerade wenn du viel wächst und total operativ unterwegs bist, die du dir nicht stellst, die du dir aber stellen musst, wenn du 30, 40, 50 Mitarbeiterinnen hast, dann musst du dir die Fragen irgendwann stellen, weil sonst fällt dir das nachher auf die Füße. Und ich glaube, dass wir damit, dadurch, dass wir uns die Fragen frühzeitig gestellt haben, auch wie eine Unternehmensübergabe stattfinden kann, uns recht ordentlich aufstellen.
Ja, das ist natürlich, ja, da hast du aber schon einiges gemacht. Also es ist sehr interessant. Ich habe zu den Vorortbesuchen noch kurz eine Frage, das ist mir gerade noch eingefallen. Da warst du jetzt, wie lange warst du da jetzt unterwegs? Machst du es einmal im Jahr? Und wie stellst du das sicher, dass nicht alles in Ordnung ist, wenn du vor Ort bist, dass alles auf Hochglanz poliert wird und so, wie man das vielleicht vermuten lässt? Ja, jetzt kommt hier unser größter Abnehmer, jetzt müssen wir alles putzen, muss alles sauber sein und 4 Wochen später ist es dann wieder ein anderer Zustand. Also gibt es da vor Ort dann Menschen, die das kontrollieren oder ist das gar nicht nötig, weil das so partnerschaftlich funktioniert oder bist du sogar öfters im Jahr vor Ort?
Ja, wir teilen das als Team auf. Ich mache das gar nicht so oft mehr, sondern Philipp, der unsere Rösterei leitet und auch Partner ist im Unternehmen, der ist eigentlich derjenige, der verantwortlich ist, auch immer wieder einzelne Länder und Farmen zu besuchen. Der reist einmal im Jahr, aber natürlich nicht zu allen Partnern. Ne? Wir kaufen aus so vielen verschiedenen Ländern und auch unterschiedliche Mengen. Das kriegen wir nicht organisiert, alle einmal im Jahr zu besuchen. Aber wir sind einmal im Jahr irgendwo und wir versuchen natürlich, unsere großen Partner regelmäßig zu besuchen. Und die sind dann ganz unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie arbeiten und brauchen dann auch eine unterschiedliche Begleitung. In Brasilien, da hast du super professionelle Unternehmen zum Teil. Das sind mittelständische Farmen. Die machen vieles mechanisch. Das ist nicht die gleiche Art von Kaffeeanbau, die du in Zentralamerika findest. Es gibt Länder, die wir gar nicht besuchen. Da machen diese Begleitungsarbeit dann andere Röstereien. Da arbeiten wir dann auch eng mit anderen Röstereien zusammen, die vielleicht eher gut sind in Äthiopien oder in Kenia und da eine genauere Tuchfühlung aufnehmen. Oder eben doch auch Händler unseres Vertrauens, die von denen wir den Kaffee verkaufen, immer wieder auch kaufen, die aber eigentlich dafür verantwortlich sind, Partner oder Gegenüber zu sein für eine Farm. Und dann ist das eine spannende Frage, wie kontrollieren wir was? Es gibt natürlich unterschiedlichste Dinge, die du kontrollieren kannst. Am Ende ist für uns wichtig, natürlich, dass wir einen Kaffee von einer Farm bekommen, die sozial-ökologisch sauber arbeitet. Für die ist das, es ist dann aber, wenn du auf Augenhöhe handelst, dann musst du dir eigentlich die Frage stellen, genauso finde ich, wie können auch die Farmer das bei dir kontrollieren? Mhm. Denke, wie können wir dort was kontrollieren, hat immer schon so eine Perspektive, wie Handel sehr lange funktioniert hat, nämlich hat so ein bisschen was Postkoloniales. Das sind wir gewöhnt. Aber da, finde ich, muss man mit ganz viel, ganz vorsichtig dabei sein. Wir wollen wissen, dass das da gut funktioniert und wir schauen das auch gemeinsam an und wir sprechen auch darüber, aber wir sind nicht in einem Verhältnis, das wir kontrollieren, sondern wir haben da mit einem Gegenüber zu tun, die sind souverän, die wollen ihre Farm weiterentwickeln, die wollen auch, dass die Böden besser werden, deswegen finden wir uns, deswegen werden wir Partner, weil wir eine ähnliche Haltung oder eine ähnliche Vision haben und deswegen berichten wir uns auch transparent gegenseitig, wie wir uns entwickeln. Wir machen einen Transparenzbericht, den wir mit den Farmen teilen und wir wünschen uns auch, dass die Farmen offen und transparent über ihre Herausforderungen sprechen. Und wenn wir dann vor Ort sind, dann sehen wir trotzdem Dinge, die nicht gut laufen, dann sprechen wir die an und tauschen uns darüber aus. Und bei manchen läuft es immer vorbildlich und da können wir uns wünschen, dass wir so vorbildlich sind, wie die arbeiten. Und jetzt haben wir aber auch Beispiele gesehen in Mexiko. Sehr spannendes Beispiel bei einer Community, einer indigenen Gemeinschaft. Mit denen arbeiten wir jetzt seit 4 Jahren zusammen im Hochland von Mexiko. Und für die ist das erste Mal die Zusammenarbeit mit uns eine Situation, wo sie direkt wissen, wem sie den Kaffee eigentlich verkaufen. Sie haben den immer sonst an irgendwelche Zukäufer verkauft und jetzt zum ersten Mal direkt mit uns. Und die wurden bisher eigentlich in ihrem Leben immer nur über den Tisch gezogen.
Okay.
Von Aufkäufern, haben nicht das bekommen, was sie an Qualität verdient haben, sind regelrecht ausgenutzt worden. Und das ist wirklich eine Vertrauensarbeit. Ne? Über Jahre musst du da echt was aufbauen. Und im ersten Jahr war das ein ganz einen Verkauf mit großem Abstand. Im zweiten Jahr haben sie dir die Hand geschüttet. Im dritten Jahr hast du dich schon freundlicher begrüßt. Sie haben sich schon gewundert, warum kommen die schon wieder? Das ist eigentlich ungewohnt. Und jetzt im vierten Jahr wurden wir umarmt bei der Begrüßung und haben aber gleichzeitig gemerkt, dass trotzdem die Kommunikation nicht funktioniert hat, irgendwelche Maschinen nicht funktioniert haben. Sie haben uns nicht mitgenommen und nicht erzählt. Wir haben nicht gemeinsam Lösungen gefunden, weil man noch sich gar nicht vorstellen kann, dass die Kunden, also wir als Rösterei, wirklich interessiert sind an der Zusammenarbeit. Aber da spielt rein einfach komplett auch koloniale Geschichte. Das ist, sind diese indigene Gemeinschaft war einstmals im Tiefland Mexikos und ist jetzt irgendwo in die Berge abgedrängt worden, weil die Nachkommen der Einwanderer oder Eroberer, Einwanderer ist das freundliche Wort, eigentlich sind es ja Eroberer, die indigene Gemeinschaft ins Hochland gezwungen hat. Und das ist natürlich generationelles Trauma, mit dem du dann da arbeitest. Und das sind riesige Herausforderungen. Aber das sind eben auch die spannenden Prozesse, für die es sich dann lohnt. Und das sind auch die Geschichten, die Spaß machen zu erzählen. Und das macht dann schon auch klar, warum wir eigentlich so eine Arbeit machen. Das ist schon auch etwas, da wollen wir was bewegen und ja zeigen, dass man mit so einer kleinen indigenen Gemeinschaft guten Kaffee machen kann.
Ja, jetzt radikaler Themenschwenk zum Thema KI. Jetzt lesen wir ja gerade zumindest die ganzen Softwaremodelle, die sind brutal, oder SaaS und sonstige Dinge, die werden an der Börse abgestraft. Da stellt man sich die Frage, ob es die in Zukunft noch geben wird oder ob jeder sich so Tools vibe-codet. Bei Kaffee scheint er ja schon ziemlich KI-sicher unterwegs zu sein. Ist es so? Also wie blickst du da in die Zukunft und wie setzt ihr heute selber KI schon ein, dann für Content, für Videos, für Kaffeetests? Gibt's bei euch einen Bot, mit dem ich sprechen kann und der hat das Wissen von all euren Tests? Also wie siehst du da auf die Zukunft?
Ich sehe für uns vor allem Chancen, eigentlich keine Gefahren. Ich nutze selber sehr viele verschiedene KI-Tools, um meine Videos zu transkribieren und dann nachher damit auch den Schreibprozess von meinen Artikeln zum Beispiel zu unterstützen. Aber wir haben auch zum Beispiel gevibe-coded mit Claude ein Mini-Tool, mit dem wir nach einer Verkostung eines Kaffees einen Vorschlag oder eine Idee bekommen können, in welche Richtung wir diesen Kaffee entwickeln und rösten können auf Basis unserer Erfahrung mit dieser Art von Kaffees, Dichte, sensorisches Profil. Kriegen wir dann eine Idee, machen wir daraus einen Espresso und wie könnten wir den eventuell rösten aufgrund der Basis all unserer Röstungen. Also da haben wir ein paar Experimente schon gemacht. Das ist sicherlich super spannend, auch damit weiterzudenken. Du darfst nicht vergessen, die Röstungen heute funktionieren alle digital, beziehungsweise werden alle aufgezeichnet. Wir haben, ich glaube, 6 verschiedene Sensoren im Röster und haben damit auch jede einzelne Röstung vektorisiert. Und wir haben natürlich die ganzen Verkostungsdaten von zigtausenden Kaffees, ne? Auch digital. Damit kannst du schon einiges machen, wenn du dann sagst, ich will in diese Richtung, ich hatte diese Qualität. Und da werden sich natürlich auch die Röstmaschinen weiterentwickeln. Also es gibt jetzt schon die ersten, die auch eigentlich mehr oder weniger automatisiert dir ein sehr gutes Röstergebnis liefern. Nur aufgrund von Feuchte, Dichte und vielleicht einer Verkostung kannst du damit eine erste Röstung machen. Und da gibt es spannende Herausforderungen. Zum Beispiel, wie skalierst du von einem Sample-Röster 50 Gramm auf einen Röster, der 15 Kilo oder 30 Kilo röstet, ne? Kurz eingeschoben. Eines der größten Knackpunkte, jetzt vielleicht für jemanden, der da Bock drauf hat, das ist eine super Startup-Idee. Weißt du, warum die Großröstereien nicht wirklich gut im Specialty-Bereich unterwegs sein können? Naja, die können einfach nicht auf einem 300 Kilo Röster einen Sample rösten oder einen Kaffee rösten, der vielleicht nicht $10 im Einkauf kostet, sondern $100 im Einkauf. Irgendein Panama Geisha, also ein Meisterschaftslot. Kannst du halt nicht auf einem 300 Kilo Röster rösten, weil wenn du das verröstest, dann ist der einfach zerstört. Wenn du jetzt aber solide das auf einem kleinen Röster rösten kannst und das sauber hoch mit Hilfe von KI hochskalieren kannst auf einen 300 Kilo Röster, dann ist der 300 Kilo Röster eigentlich der interessantere Röster, weil er aufgrund seiner großen thermischen Masse eigentlich konstanter funktioniert als ein Kleinröster. Damit könnte man noch einiges machen in Zukunft, wenn dieser Wissensübertragung funktioniert aufgrund der Basis die du halt mit dem Kleinen geröstet hast, wenn du das sauberer übertragen könntest auf den großen Röster. Ich sehe da noch wahnsinnig viel Potenzial für die Zukunft. Und dann
dadurch, und je mehr Daten du hast, desto besser. Und das habt ihr ja offensichtlich. Ja?
Je mehr Daten du hast, je mehr Verkostungsdaten du hast und je mehr du auch einfach physikalisch das messen kannst, kannst du dann das automatisieren. Also da machen wir viel, probieren damit rum, experimentieren. Natürlich Buchhaltung und so weiter, die gleichen Fragen und Ideen, die alle haben. Da versuchen wir, unsere Prozesse zu vereinfachen und zu optimieren.
In der Regel habe ich ja noch einen größeren Bootstrapping-Teil. Da hast du jetzt im Interview ganz viel schon beantwortet. Ihr habt nicht vor, die Firma zu verkaufen. Ihr habt es sogar drinstehen. Ihr habt dann wahrscheinlich auch keinen Bock auf Investoren. Du holst Menschen mit rein, wo es Sinn macht. Jetzt scheint ja aber alles zu laufen, was wir jetzt, sprechen wir eine Stunde 20 schon, haben viel gelernt, was funktioniert. Gab's denn alles, was nicht funktioniert hat? Also wie viele Dinge habt ihr schon gemacht, die nicht funktioniert haben?
Du, ich sag dir ganz kurz noch was zum Bootstrapping, dann gehe ich auf die Frage ein, wenn ich darf.
Klar, gern.
Nein, genau, wir werden keine Investoren reinnehmen, wir wachsen nur organisch aus dem Cashflow, aus dem, was wir haben. Wir haben jetzt mal hin und wieder auch bei einem Café einen Darlehen aufgenommen über eine Bank oder eine Pensionskasse, aber niemanden beteiligt, und das haben wir ja, wie gesagt, auch ausgeschlossen. Und weißt du, warum ich das so gut finde? Unter anderem, weil wir einfach im richtigen Tempo wachsen, so dass ich als Geschäftsführer und mein Team mitwachsen kann. Wenn wir jetzt schneller wachsen würden, und ich meine, wir wachsen immer noch 25% oder so im Jahr, wenn wir schneller wachsen würden, ne, dann würde ich gar nicht mitkommen. Also ich als Persönlichkeit, ich als Führender, ich als Mensch, der das organisieren muss, und der Rest von meinem Team, die anderen Leitenden auch nicht. Wir müssen uns ja mitentwickeln, und deswegen halte ich das für total gesund, in diesem Tempo zu wachsen und das jetzt nicht wie verrückt zu skalieren. Wir müssten überhaupt gar nicht skalieren, weil wir ja keine externen da drin haben. Wir machen das nur, weil wir mehr Impact haben wollen und weil wir Bock haben und weil wir neue Ideen haben. Und damit wachsen wir in einem Tempo, das uns gut tut, das uns ermöglicht, mit unseren Familien einen schönen Alltag zu organisieren. Und ja, wir schaffen damit eine Plattform, so hoffe ich. Und das ist ein wichtiges Ziel, auf der es allen Mitarbeitenden gut geht. Das gefällt mir sehr gut an diesem gebootstrappten und nicht irgendwie externe Renditeerwartungen. Und du korrumpierst natürlich nie deine Idee, wenn du nur dir selbst gehörst, als Unternehmen, was dir oft passiert, wenn du eine externe Renditeerwartung hast oder Investoren, dann bleibt oft die Idee auf der Strecke. Und das finde ich immer schade.
Aber du hättest diese Supermarktgeschichte mit einem Investor wahrscheinlich gar nicht so schnell machen können. Das war ja wahrscheinlich auch eine relativ kurzfristige Entscheidung, die du nirgends abstimmen musstest, außer vielleicht mit dem Amt oder so, weil Kaffee zum Supermarkt mal kurz zu machen, stelle ich mir jetzt bürokratisch auch nicht so einfach vor, aber hat ja offensichtlich funktioniert. Wenn das Inhaber geführt ist, ist das sowas ja möglich.
Ja, sozusagen. Du kannst alles machen. Du kannst heute noch eine Bäckerei öffnen, haben wir gemacht. Du kannst morgen das machen. Du kannst auch einfach sagen, komm, ich glaube daran, dass die 500.000 Franken Umsatz, die wir gemacht haben mit Espressomaschinen, dass wir die jetzt einfach von heute auf morgen in diesem Jahr streichen können, weil wir mehr eine Testplattform sein wollen. Das haben wir entschieden. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen den Umsatz nicht. Fertig, Ende Gelände. Und ich glaube, 2 Jahre später war das die richtige Entscheidung. So, schon alleine, weil wir uns nicht mehr mit den Garantiefällen rumschlagen müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Was hat nicht geklappt?
Die enteignete Plantage zum Beispiel, was noch? Aber gut, das ist ja, kannst ja, du schon nichts machen.
Irgendwo schon, aber auch das, am Ende ist es richtig. Es ist die, wir hätten uns gewünscht, wir waren in dem Prozess, die Farm übergeben zu wollen, weil wir gemerkt haben, vielleicht kann man das sagen, ich würde keine Farm mehr kaufen, weil ich und wir als Team das nicht aus dieser Ferne in Fernbeziehungen auf die Art und Weise leiten können, wie wir auch zum Beispiel mit Menschen arbeiten können. Dafür musst du näher dran sein. Das hat nicht geklappt. Das macht keinen Sinn. Aus meiner Sicht muss nicht eine Rösterei eine Farm kaufen, sondern du arbeitest lieber als Co-Investor mit oder eben finanzierst zum Beispiel eine Aufbereitungsanlage in Mexiko mit, anstatt dass du selber da den Boden kaufst und unterstützt dadurch lieber die Idee von einem Unternehmen, von einer Gruppe dort, als jetzt selber zu versuchen, da was aufzubauen. Das würde ich nicht mehr machen. Das ist sicherlich eine Konsequenz, aber Was heißt, war das jetzt ein Fehler? Nein, das war ein Teil unserer Biografie. Es war super wichtig für unsere strategische Positionierung. Wir konnten sagen, wir machen Kaffee vom Anbau bis in die Tasse, weil wir eine eigene Farm hatten. Und wir waren eine der Handvoll Röstereien im deutschsprachigen Raum, die eine eigene Farm hatten. Also strategisch war das wiederum super. Es hat nicht geklappt. Ich kann sagen, dass ich in manchen Jahren zu viel gearbeitet habe, dass ich zu wenig für meine Family da war, dass ich gerade in der Gründung natürlich Risiken eingegangen bin und die habe ich kompensieren müssen. Da war ich nicht genug in der persönlichen Balance, da war ich nicht genügend bei mir. Das kann ich heute viel besser, aber das kann ich heute auch viel besser, weil ich da durchgegangen bin und für mich den Weg gefunden habe, mehr auf mich zu schauen und nicht über meine Verhältnisse Kräfte zu verbrauchen. Und auch das in diesem, deshalb natürlich super wichtiges Learning. Bei einem Projekt habe ich zu spät reagiert, bin zu wenig hineingegangen, auch weil ich gerne einfach Räume gebe, damit Leute sich selbst ausprobieren können. Ich glaube, dadurch entwickelt sich ein Unternehmen auch, dass du wirklich vertraust. Also ich leite sehr gerne mit Vertrauen und Zutrauen. Das heißt, ich gebe Leuten den Raum, dass sie selbst Schritte machen können und dann auch auf die Nase fallen können und dann im Idealfall auch selber den nächsten Schritt machen. Und ich glaube, da war ich in einem Fall bei einem Projekt nicht nah genug dran, habe entweder nicht dann doch schnell genug reagiert.
Eins von 100 dann sozusagen. Ja. Ist ja trotzdem noch eine gute Quote wahrscheinlich.
Ja, aber ein größeres Projekt hat uns ein paar hunderttausend Franken gekostet. Und dann haben wir gesagt, das macht man nicht weiter. Und dann musste ich da quasi reingrätschen. Und das mache ich nicht so gerne. Das mache ich nur, wenn es wirklich nicht funktioniert, weil sonst gebe ich den Dingen lieber Zeit und auch den Leuten Zeit.
Wenn du zu Hause Kaffee trinkst, wie viele Maschinen stehen da? Welchen Kaffee trinkst du da? Und kannst du noch Kaffee trinken, ohne ans Business zu denken, wenn du jetzt auch mal in einem anderen Café bist oder im Urlaub?
Ja, das ist immer Reality-Check, ne? Deswegen ist das ganz wichtig. Das mache ich gerne und überall und auch alle Qualitäten. Und da habe ich keine Berührungsängste. Ich habe auch ein paar Jahre Supermärkte, große deutsche Supermarktketten und so mal consulted. Und deswegen habe ich schon alle Qualitäten getrunken. Keine Angst davor, keine Berührungsängste. Zu Hause habe ich das Glück, dass ich immer wieder andere Maschinen habe, weil ich mir immer mal wieder eine neue Maschine mitnehme und dann auch sage, ich muss die im Alltag testen, weil wenn die Maschine im Alltag Spaß macht, dann macht sie mir auch, ist sie wahrscheinlich auch gut. Und dann ist das ja auch ein wichtiges Element. Du kannst ja die genialste Maschine testen und alles erscheint dir erstmal gut und sinnvoll und dann merkst du aber zu Hause, nutzt du sie nicht, dann gibt es irgendein Problem. Wobei ich sagen muss, dass ich zu Hause sehr viel Filterkaffee trinke, handaufgebrüht. Einfach eine Kanne, also 300 Milliliter mache ich mir mehrmals am Tag. Da brühe ich mir dann einfach schnell von Hand frisch gemahlen den Kaffee. Das ist eine Art und Weise, wie sehr viele Kaffee-Freaks Kaffee trinken, nicht mit der Espressomaschine, sondern als Filterkaffee, weil du röstest anders, nämlich heller und dadurch zeigt sich mehr von den Ursprungskomponenten, also wie der Kaffee, wie das Terroir, wie der Boden, wie die Farben, wie die Fermentation selber schmeckt. Und wenn du Espresso machst, röstest du eigentlich immer ein bisschen dunkler, dann verlierst du auch etwas von diesem Originären, was das Land oder die Farm ausmacht. Deswegen trinke ich immer sehr gerne auch Filterkaffee von Hand gebrüht. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir Qualität überprüfen. Nicht als Espresso, sondern wenn wir neue Samples kaufen, dann wird das immer erstmal als Cupping oder als Filterkaffee verkostet.
Krass, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich oute als, wir haben einfach einen Vollautomat da stehen, da würdest du erstmal schon gleich den Kopf schütteln und ich sollte dann, also mit was von einer Maschine sollte ich jetzt einsteigen, wenn ich sage, ey, wir wollen vielleicht doch mit Siebträger mal probieren, dann, du hast jetzt die DeLonghi ein paar Mal angesprochen, soll ich lieber mit Filterkaffee wieder arbeiten oder was würdest du jetzt so einem Haushalt, einem klassischen Haushalt empfehlen, der jetzt nicht so ein Kaffee-Nerd ist?
Ja, was genial ist, ist, wir haben mittlerweile in Deutschland beziehungsweise im Dachraum tolle Hersteller von Espressomaschinen. Mit Maro hast du schon gesprochen. Mhm. Die sind natürlich preislich obere Kante, aber du hast in Heidelberg oder bei Heidelberg ECM, die machen coole Geschichten. Du hast in der Schweiz Zuriga, die machen eine tolle Espressomaschine. Ich würde erstmal gucken, so einen KMU, was so aus dem deutschsprachigen Raum kommt, wenn du Bock hast auf Espresso. Es gibt noch ein interessantes Startup, das ist aber nicht gebootstrapped, deswegen darfst du die nicht einladen. die kommen auch aus Deutschland, Nunk heißen die. Die machen, würde dich auch gesehen, garantiert interessieren, auch mit einer relativ starken Machine Learning Integration versuchen sie eine Maschine und eine Mühle zu koppeln und dadurch, ja, sie sprechen immer von einer Gelingen-Garantie, weil eben auch Maschine und Mühle gekoppelt sind. Mal schauen, wann sie dann jetzt wirklich viel ausliefern und ob das gut kommt. Ich finde trotzdem eine super interessante Variante, einfach den Filterkaffee, den guten alten Filterkaffee, aber mit einer kleinen Mühle, einer elektrischen oder auch einer Handmühle. Und dann nimmst du 18 Gramm Kaffee, dann nimmst du 300 Milliliter Wasser, dann kaufst du den coolen Kaffee von einer kleinen Rösterei, etwas heller geröstet, frisch geröstet, dann brühst du das auf und dann hast du eher ein teeartiges Getränk, aber mit einer tollen Balance und das schmeckt einfach gut. Und du kannst auch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, viele machen dann Single Dosing. Sie wiegen wirklich diese 18 Gramm ab, schmeißen sie in die Mühle, nehmen diese 18 Gramm dann und geben sie in den Filterkaffee. Das ist so eine coole, ehrliche, leckere Art. Da gibt's gar nicht, was man. Ein italienischer Espresso mag irgendwie, hat so seine Geschichte, hat seine Tradition, aber ist jetzt auf keinen Fall ein besseres Getränk, ist ein anderes Getränk. Aber ein Espresso ist ja immer kurz. Du kannst einen Espresso auch nicht zum Gespräch trinken. Wenn du, Schlimmste ist, du hast ein Date und dein Gegenüber bestellt sich einen Espresso, dann weißt du, der geht gleich.
Oder gleich vorbei.
Besser einen Filterkaffee oder eben einen Latte Macchiato oder Cappuccino. Aber auch Latte Macchiato und Cappuccino sind ja eigentlich nur Kompromisse. Da nutzt du ja Milch, um diesen Espresso dann länger zu machen. Und oft ist das auch eine Antwort, weil der Espresso selbst nicht balanciert ist. Und dann gibst du da noch Milch rein, damit es schön süß ist. Lieber ein guter, ehrlicher Filterkaffee mit geilem Kaffee und gutem Wasser. Also du kommst mal einfach zu mir, dann machen wir zusammen Kaffee und dann kannst du dich danach entscheiden. Ich glaube, das ist der beste Weg.
Alles klar. Du hast ein bisschen schon angesprochen, Work-Life-Balance und dass das in den letzten Jahren gelitten hat. Wie würdest du heute sagen, dass du normale Arbeitszeiten hast, so 40 Stunden? Ist es schon deutlich mehr? Arbeitest du am Wochenende? Und wie, bei was kannst du besonders gut abschalten dann? Und nicht an Kaffee denken und an YouTube?
Ich kann das gar nicht gut sagen, wie viele Stunden ich effektiv arbeite, weil man arbeitet ja immer und nie oder doch nie eigentlich nicht, aber immer ein bisschen beziehungsweise oft immer wieder. Ich arbeite irgendwas zwischen 30 und 60 Stunden, wahrscheinlich viele Stunden davon, aber auf dem Fahrrad oder auf dem Klo oder irgendwie unterwegs, ne? Wenn du halt über Dinge nachdenkst, darüber was reflektierst. Mittlerweile wirklich viel mit dem Fahrrad oder unterwegs mit dem Fahrrad. Ich fahre gerne zur Arbeit, das sind so 20 Kilometer, oft eine Tour am Tag und das ist dann eine Stunde. Oder wenn ich mir Zeit nehme und noch die schöne Naturrunde fahre, sind es dann auch mal zwei. Und das ist einerseits runterkommen, gleichzeitig so Ideen entwickle ich dann natürlich auch da oder über Gespräche denke ich da auch nach. Das ist für mich ein echt guter Moment geworden, um runterzukommen. Ich gehe gern Kajak fahren.
Okay. Aber so arbeiten heißt jetzt auf dem Fahrrad nicht, dass du mit den Earpods fährst und telefonierst, sondern das ist dann schon Nachdenken und Ideen spinnen und so. Okay.
Nachdenken, aber auch Podcast höre ich dann schon auch. Und da ist dann auch schon die Frage, inwiefern ist das dann Arbeiten, inwiefern ist das einfach Weiterbildung? Hole ich mir da aber natürlich auch die guten Ideen beziehungsweise bleibe auf dem Laufenden, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Deswegen ist das so ein fließender Übergang. Im Büro bin ich rund 25 Stunden und aber auch zu Hause nochmal 10, 15 Stunden sicherlich am Rechner. Also wahrscheinlich komme ich schon auf meine 30, 40 Stunden mit Mitarbeiten oder am Rechner. Manchmal aber auch weniger. Also es ist ich habe heute das Gefühl, ich komme runter, wenn ich will. Es ist aber auch mein Hobby, ne? Also ich liebe das auch. Ja. Ich mache das super gerne. Und jetzt ist es dann auch so, die Kinder sind, habe ich gesagt, die Hälfte der Zeit bei mir. Wenn die nicht bei mir sind, dann sind es auch mal 12-Stunden-Tage. Aber es ist dann auch so, dass ich mal 4 Stunden was mache. Dann bin ich 2 Stunden auf dem Fahrrad. Dann schneide ich noch mal was, weil ich dann doch wieder Bock habe, was selber zu schneiden. Oder dann telefoniere ich noch mal. Es ist sehr fließend. Es fühlt sich besser an denn je, mehr in Balance denn je. Und ich bin auch happier als je zuvor, wie ich das heute manage, obwohl mehr Zeit mit den Kindern oder vielleicht auch gerade, weil mehr Zeit mit den Kindern. klappt das sehr, sehr schön.
Macht immer viel aus, glaube ich, wenn man so einen Ausgleich hat.
Total.
Ja, interessant, bist, glaube ich, der erste Gast, der nicht 40 bis Stunden gesagt hat, sondern 30 bis. Mhm. Und das finde ich interessant, weil es ist auf jeden Fall ehrlich. Und ich glaube, das ist halt auch schon jetzt so groß, dass du nicht immer so viel Stunden reinbuttern musst. Und manchmal bringen mehr Stunden auch nicht mehr Output, ne?
Absolut. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben von einem Gründer ist eben auch, von Anfang an darauf hinzuarbeiten, sich selbst abzuschaffen, beziehungsweise eine wichtige Aufgabe, deswegen auch die Art und Weise, wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, auch deswegen, dadurch, dass ich übergeben kann, dadurch, dass wir dieses Jahr von 3 auf 6 Leuten gehen und eher Richtung Employee-Owned, dadurch hast du eigentlich schon von Anfang an angelegt eigentlich, dass du selber dich auch rauslösen kannst, ohne dass du die Herausforderung hast, ne, in einem klassischen Unternehmen, wo deine Anteile die ganze Zeit mitwachsen, muss dich dann ja irgendjemand rauskaufen und das blutet oft das Unternehmen aus, weil am Ende muss dann wahrscheinlich die Kohle eben doch wieder aus dem Unternehmen zu der Person fließen, die dich dann rauskauft. Da haben wir von vornherein eine Gegenmaßnahme und durch die Art und Weise, wie wir eigentlich seit Gründung, seit 9 Jahren auch Verantwortung teilen. Wir sind ein Kreis mit 12 Menschen in einem Leitungskreis, die tragen alle selbstverantwortlich in großem Rahmen ihre Projekte beziehungsweise die Felder, für die sie verantwortlich sind. Deshalb kann ich auch da Schritte zurück machen und mehr strategisch beziehungsweise den Krisen begleiten. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Herausforderungen oder der wichtigsten Aufgaben auch von Gründerinnen und Gründern, von vornherein zu überlegen, wie kann es ihnen gelingen, über einen Prozess, und das dauert 10, 15, 20 Jahre, wie kann ich von Anfang an darauf hinarbeiten, dass ich irgendwann guten Gewissens gehen kann, beziehungsweise dass andere verantwortlich übernehmen und du eine Struktur geschaffen hast, dass dein Baby, so ein Unternehmen ist ja auch eines unserer Kinder, mit seinen Werten weitergehen kann. Und das ist ja auch ein Übungsprozess mit sich selbst, dieses Übergeben die ganze Zeit zu üben. Ich kann das nur empfehlen, von der Gründung an darauf hinzuarbeiten, zu üben, zu übergeben. Dann läuft man auf keinen Fall hinein in die Situation, dass man irgendwann 50, 60, 65 ist und ja, du suchst dich nach einer Nachfolgerin oder nach einem Nachfolger, schaust du dich um und hast das einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Wenn du dann anfängst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es nicht funktioniert.
Dass es zu spät ist. Ja, super spannend. Machst du das alles alleine? Hast du da jemanden, der dich coacht und wo du dich hinterfragen kannst? Hast du da einen Mentor, der dir da hilft? Oder ist das alles so im Laufe der Jahre aus der eigenen Erfahrung raus entstanden?
Ich habe ein paar Mentoren, die ich mir für verschiedene Bereiche suche. Tatsächlich auch aus dem Kontext Unternehmensübergabe, Unternehmensnachfolge. Ich habe mich damit schon immer beschäftigt. Auch ich bin seit 15 Jahren in einer Stiftung tätig, die auch das Thema immer wieder bearbeitet. Also das ist so ein Aufhänger. Dadurch kenne ich Menschen, die sich mit dieser Frage beschäftigen und da auch schon Lösungen erarbeitet haben. Die Purpose Community ist für mich ein spannender Aufhänger. Der Gemeinwohlbilanzierungsprozess, habe ich kurz angeteasert, war für mich ein guter Prozess, um auch uns selbst zu reflektieren, mit meinem Team, aber auch mit anderen. Also so eine Mischung aus allem. Würde ich sagen, aus Mentoren, gute Coaches, viel Reflexion, aber auch ein unternehmerisches Umfeld, wo ich nie Angst habe, auch Dinge zu teilen. Du hast jetzt gemerkt, ich spreche total offen über alles. So gehe ich auch mit anderen Unternehmern um, die vielleicht ein ähnliches Mindset haben. Und dann findet man auch andere Unternehmer, die ein ähnliches Mindset haben. Und dann kannst du da auch offen reden und über deine Stärken und Schwächen sprechen und auch reflektieren. Wie macht ihr jetzt den nächsten Schritt? Was sind deine Herausforderungen? Wie gehst du mit dem und hast du dafür schon Lösungen? Ich glaube, es braucht eine gute Mischung.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das ist die längste Episode, die ich jetzt bisher aufgenommen habe. Aber ich habe auch sehr viel gelernt über Kaffee und generell über ja euer vielseitiges Businessmodell und wie du das Ganze so siehst. Ey, vielen, vielen Dank fürs Teilen und fürs offene Teilen vor allem von all den Punkten. Das ist ja auch immer schwierig, und aber jetzt super ehrlich und authentisch. Also danke dafür auf jeden Fall.
Danke für die Einladung, lieber Andreas. Hat total viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs Hören, was ich da so alles erzählt habe.
Da kannst du ja dann Fahrrad fahren. Also genau, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 164 von Happy Bootstrapping. Hast du bis zum Ende durchgehört, durchgeschaut? Abonnier doch gern den Kanal und schick mir da Feedback. Wie hat's dir denn gefallen? Gern per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Da kannst du auch gern einen Vorschlag für neue Gäste machen oder dich selber für ein Interview vorschlagen. Das geht auch auf der Website happy-bootstrapping.de. An dieser Stelle nochmal ein kleines Dankeschön an den Sponsor unser der Folge. Und ja, in der nächsten Woche habe ich mal wieder ein App-Business und habe mit dem Stefan Lerner von der Haushaltsbuch-App Monet gesprochen. Und das ist wirklich super interessant. Er hat über 100.000 Nutzer und wir reden ganz viel über Monetarisierung. Also, wir hören uns nächste Woche, Folge 165. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.